bin ja wieder in Österreich und hier im Baumhaus, Tree TV, man sieht, es hat nicht nur geschneit, es schneit. Und ich habe heute einen Gast da, der sich ganz hervorragend auskennt mit Wildkräutern, mit dem Wald, aber sich auch zu vielen anderen Themen Gedanken gemacht hat, weil wir alle nämlich nicht mehr artgerecht leben. Das hat damit zu tun, dass wir nach einer linearen Zeit leben. Dabei hat die Natur Rhythmen. Das können wir sehen, ne? Das ist ein klassischer Rhythmus, nennt man Winter. Ja? Und im Winter gibt es einfach Regeln, was man nicht machen kann. Und dieser Gast, mit dem ich hier sitze, heißt Dr. Markus Strauß. Mit dem werde ich jetzt reden. Ja, das wird sehr spannend. Herr Strauß, hallo.
Hallo, grüße Sie.
Ein super Buch, artgerecht, 13 Thesen zur Zukunft des Homo sapiens. Ich gehe davon aus, dass Sie damit andeuten wollen, dass der Homo sapiens eine Zukunft hat.
Ja, auf jeden Fall hat er die. Und ich habe ja hier drauf auch das Bild, er steht auf und pflückt sich den Apfel der Erkenntnis.
Genau.
Also es geht gut weiter mit uns, wir müssen nur mal aufstehen.
Wir könnten in paradiesischen Zuständen leben, also das Paradies liegt vor uns, das habe ich aus dem Buch hier entnommen. Wenn man andere Bücher von Ihnen sieht oder gelesen hat und sieht, was Sie auch sonst machen, auch bei YouTube ja machen und werden ja auch viel eingeladen bei öffentlich-rechtlichen Sendern, dann stellt man fest, okay, dass der sich mit Kräutern auskennt, dass er sich mit Wildpflanzen auskennt, dass es ein Tattoo-Bursche ist, sage ich jetzt mal gelinde gesagt, das weiß ich schon, nur in diesem Buch, das finde ich sehr spannend, werden auch sehr kritische Töne nicht nur angeschlagen, sondern auch Möglichkeiten geboten, wie wir rauskommen aus der Misere, aus der Krise, in der wir uns befinden. Das sehen wir, wenn es um Erziehung geht, um den ganzen Gender-Wahnsinn, überhaupt unser Bildungssystem, unser Geldsystem, faire Besteuerung. Und das finde ich so spannend, dass ich gedacht habe, würde ich sehr gerne im Baumhaus empfangen, den Herrn Strauß, weil ich möchte eben natürlich über essbare Pflanzen reden, aber eben auch über alles andere. Die Dinge haben miteinander zu tun.
Total, ja.
Wir sitzen hier schon und haben uns, während hier technisch schon einiges eingerichtet wurde, ja schon eine Dreiviertelstunde ganz gut unterhalten. Was ich an diesem Buch für mich mitgenommen habe, weil ich lese ja viel, ist, ich trage ja keine Uhr im Moment. Sie tragen gerade eine.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch so ein typisches Dilemma. Das wird auch im Buch beschrieben. Die Uhr ist ja heute ein Statussymbol. Aber im Grunde ist es ein moderner Sklaven, eine moderne Sklavenmaschine, die uns in einen Rhythmus zwingt, der überhaupt nicht natürlich ist. Sie sagen ja auch in Ihrem Buch, dass Sie nicht möchten, dass wir zurück in die Steinzeit wollen. Sie haben auch keine Probleme mit einem Laptop, Digitalisierung und mit der modernen Medizin. Weiß man als Ski- und Motorradfahrer, dass so eine Chirurgie heute einiges leistet.
Ja, genau.
Da möchte ich nicht wie ganz früher mit so einer Axt.
Nee.
Aber Sie sagen, dass wir übers Ziel hinausgeschossen sind. Und ich möchte mit Ihnen heute darüber reden, wo sind wir denn überall übers Ziel hinausgeschossen? Wie kam das? Gab es da gewisse Einschnitte? Bei unserer Spezies, wo man sagen kann, da gibt es klassische Eckpunkte, da sind wir vielleicht mal falsch abgebogen. Und wie schaffen wir es, zurückzukommen und dabei friedlich zu bleiben? Weil dass wir uns verändern müssen, ich glaube, das ist jedem klar. Bevor wir auf die Inhalte kommen, Sie sind ja für mich jemand, der auch einen ziemlichen Reisschwenk gelebt hat. Sie waren ja mal in der Finanzbranche.
Fünf Jahre.
Können Sie mal erklären, bevor Sie in der Finanzbranche waren, hatten Sie ja auch, sage ich mal, einen natürlicheren Hintergrund.
Ja, genau.
Ja? Wie kamen Sie aus diesem natürlichen Hintergrund, also Ihre Eltern zum Beispiel, zur Finanzbranche und dann wieder zurück zu einem noch natürlicheren Hintergrund, als Ihre Eltern hatten?
Ja.
Wie war das?
Ja, also ich bin am Bodensee aufgewachsen, in einer wunderschönen Landschaft und meine ganzen Vorfahren haben schon immer mit Landwirtschaft zu tun und ich bin auf dem Gelände einer ehemaligen Baumschule groß geworden. Also dieses Thema ist mir zum Teil in die Wiege gelegt worden, das kann man wirklich so sagen. Und da ist, als kleiner Junge war mir schon klar, ich weiß gar nicht, woher ich das genommen habe, aber mit 8 war mir schon klar, ich will Geografie studieren. Und ich hatte immer einen eigenen Garten, also auch das wollte ich dann mit Botanik und mit Biologie ergänzen und aber auch die Geologie, sodass ich die Ganzheit der Natur, also was unter der Erde ist, auf der Erde sich abspielt und noch Klima und alles dazu und wie der Mensch das im Laufe der Zeit beeinflusst, überformt, überprägt hat. Das hat mich immer interessiert und das macht ja die Geografie. Das war für mich ganz klar und dann war ich natürlich mit Feuer und Flamme in dieses Studium reingerannt und dann war ich da auf tollen Exkursionen und war jetzt nicht der Geograf, der wie heute leider üblich aus meiner Sicht, hocken die nämlich auch viel im Labor oder hinterm Computer. Ich war derjenige, der ich wollte raus, gell? Wenn irgendwo noch, da gab es noch zu der Zeit noch ein paar weiße Flecken auf der Landkarte und da war ich insgesamt ein Jahr im Himalaya zum Beispiel und solche Sachen oder bei einer Exkursion oder Expedition, kann man sagen, in den Anden dabei, bis auf 5000 Meter hoch.
Ja.
Und da bin ich heute noch dankbar, dass ich das erleben durfte.
Ja. Nepal.
Nepal und so weiter. Ne? Indonesien war noch und so. So, dann war ich da eben mit Feuer und Flamme drin und war auch völlig klar, ja, dachte ich, okay, wirst du Professor, weil unterrichten hat mir total Spaß gemacht.
Ja. Sie unterrichten ja jetzt wieder?
Jetzt genau, ich habe mir das wieder so selber zusammengebaut. Ne? Und damals war ich ja ganz klassisch, da habe ich so ein paar Lehrveranstaltungen angeboten, war Assistent und so. Und dann habe ich da ein Promotionsstipendium bekommen und habe ich promoviert. Aber dann ist der Lehrstuhl neu besetzt worden aus Vegetationskunde und so weiter, wurde dann Küstenmorphologie Südindiens und oder Indiens, des indischen Subkontinents, also Südasiens. Und das passte überhaupt nicht mehr. Und ich war natürlich dann so spezialisiert mit dem ökologischen Teeanbau. Also sprich, an der Uni ging es für mich nicht mehr weiter. Mhm. Und ja, dann habe ich mir natürlich überlegt, Mensch, was machst du jetzt? Weil es war so eine richtige existenzielle Krise auch irgendwo. Ich war aber auf einer Parallelspur. Wirtschaft hat mich auch schon immer interessiert. Also ich habe dann auch immer geguckt, was geht da ab mit der Börse, mit der Wirtschaft und wo sind Potenziale und weiß der Kuckuck, ich weiß gar nicht, es hängt vielleicht, der Teeanbau ist ja auch schon so ein wirtschaftliches Thema, ja. Welthandel und so weiter. Also da hatte ich immer ein offenes Ohr und da dachte ich, okay, machst du nochmal eine Zusatzausbildung und gehst in den Bereich rein. Weil ich da Konrad Adenauer Stipendium hatte, dann ist man da auch eingeladen worden zu so Assessment Center und so weiter und so bin ich da auch reingekommen. Und im Grunde genommen wusste ich aber, dass es nicht mein Metier ist, aber andererseits dachte ich, mach jetzt halt mal. Ja. Ne? Eigentlich wusste ich, es wird eine bestimmte Spanne sein.
Und aber dann macht man verdient Jahre. Plötzlich Geld. Ne?
Man verdient Geld, man verdient da sehr gut Geld, aber es gab dann schon nach 3 Jahren die Situation, dass ich in meinem Büro war, das war so 7., 8. Stock halt, so wie man sich das vorstellt, ne? Ich habe da irgend so einen Anzügle angehabt und da gucke ich so aus dem Fenster raus und unten Gärtnerei, weil der Friedhof in der Nähe war und da hackten die Gärtner gelbe und blaue Stiefmütterchen und das hat mir so einen Stich ins Herz gegeben. Mhm. Und also ich war fassungslos in dem Moment und musste mich wieder richtig neu sortieren für das nächste Meeting und so weiter. Ja. Und im Prinzip im Nachhinein kann ich sagen, das war eigentlich der Moment der inneren Kündigung schon nach 3 Jahren.
Gell? Okay. Also es ist es nicht.
Ja, und habe ich mir halt nur durchgeschleppt und so, aber dann habe ich wirklich wieder so die Krise gekriegt. Das war ja auch noch in der Zeit, ich meine, ich war Mitte, Ende 30 und dann habe ich aber im Grunde genommen wusste ich nicht mehr, was ich machen soll. Ich wusste nur, das machst du auf gar keinen Fall weiter und habe ich echt gekündigt. Und haben die gesagt, ja, wollen Sie nicht eine Geschäftsstelle leiten und wollen Sie dies und das für dich? Nee, will ich alles nicht. Und dann bin ich nach Thüringen gezogen zu einer Freundin, die ist Yogalehrerin und hat dort auf dem Bauernhof gelebt. Und
ist auch interessant, ne? Ja. Also vom Finanzmakler, sage ich mal, zum Yogalehrer, zu einer Yogalehrerin nach Thüringen und dann Selbstversorger.
Ja, gleich. 230 Einwohnerdorf und dann habe ich natürlich erstmal, das ist so ein Resthof mit ein paar Obstbäumen und so weiter, Brennnessel und was da alles war. Und dann habe ich erstmal gedacht, jetzt musste viel Kartoffeln pflanzen und Beerenbüsche und die Bäume wieder beschneiden und so weiter.
Haben Sie auch gemacht. Und dann aber auch festgestellt, da war eine gewisse, sag ich mal, romantisierte und naive Form, wie Natur geht. So geht Natur nämlich auch nicht.
Mhm. So geht es auch nicht. Und vor allem der Gedanke, dass man sich so selbst versorgen kann, ist auch eine große Illusion, weil da gab es mal super Ernten, gell, bist du total happy. Aber dann kommst du auch mal von der Wanderung zurück oder wenn du mal 3 Tage im Harz bist oder so und die Kartoffelkäfer haben das Zeug abgefressen.
Ja.
Ne? Oder ein Vogelschwarm hat die Aronia-Beeren geholt an einem Tag.
Ja.
Also sowas ist passiert.
Oder die Milben haben sich auf die Nüsse gestürzt.
Sowas, ne? Oder beim Einlagern und so. Ja. Da ist schwuppdiwupp auch mal ein richtiger Flop passiert. Und da bin ich schon echt in die Knie gegangen. Dachte mir, also so geht's auch nicht. Mhm. Und dann war mir auch damals schon klar, das mit der Finanzbranche war ja da drin, das ist so viel Lug und Trug und so viel Schaumschlägerei, das wird mal implodieren, was ja 2008 dann auch kam. Also wir waren dann voll die Prepper damals, also wir müssen Vorräte haben und das klappt alles zusammen und so weiter. Ja. Böse Welt, gell, da war ich doch voll so ein bisschen
an. Man muss ein bisschen auch Alarmist sein und auch ein sehr negatives Weltbild haben und
das damals so.
Warte ich auf das große Licht von oben angeht, dann hat einer eine Atombombe geschmissen. Mhm.
Ja. War damals ein bisschen so. Und dann ist mir in der Situation ist aber das geboren worden, was ich heute mache, weil die Pflanzen, also Giersch, Brennnessel und wie sie alle heißen, das, auch die abgedrehteren, die kannte ich alle. Mhm. Also vom Namen her und was sie sind und so weiter und wo sie wachsen. Aber dass man die essen kann und dass die gut schmecken. Und
vor allem weiß, welche Werte die haben.
Und was da für Sachen drin sind. Also weiß man zum Teil gar nicht so richtig. Ne? Weil das ist ja, kann keiner Geld damit verdienen, also gibt es kein Forschungsprojekt. So einfach ist das. Ne? Wir haben so ein paar Punktwerte und mit denen müssen alle Pflanzenautoren auch arbeiten. Es geht meistens auf Wolfgang Franke, 80er Jahre in Bonn, hatte den Lehrstuhl, geht es zurück. Und mit diesen paar mickrigen Werten, also das ist ein Punkt, da müsste man mal richtig paar Doktorarbeiten vergeben und sagen so, von Löwenzahn bis Zichorie wird das mal von März bis Oktober alle 14 Tage beprobt und zwar an der Nordsee, im Mittelgebirge, im Allgäu, in Österreich, in der Schweiz und so, dass man mal richtige Werte hat, die valide sind. Haben wir nicht in dem Bereich. Das ist der große Witz.
Will ja auch keiner.
Will keiner.
Also will schon, aber es gibt Menschen, die sagen, brauchen wir nicht.
Brauchen wir nicht.
Ja. Es reicht, wenn ihr so ein Bio-Zertifikat euch leisten könnt, könnt ihr bei uns einkaufen. Wir sind die Industrie.
Ja.
Aber ich möchte ganz kurz darauf kommen, Sie haben ja heute, Sie bilden ja, bieten ja eine Ausbildung an, also auf Hochschulniveau. Mhm. Ja, können Sie gleich sagen, wo Sie das machen. Mhm. Und da kann man wirklich auch lernen, welche Kräuter essbar sind. Und man lernt sehr viel über die Natur, den Wald und so weiter. Und auch, dass man gar nicht, dass man eine andere Art von Ackerbau betreiben kann. Man muss nämlich viel unterlassen.
Ja.
Bin ich sehr spannend. Also die Natur bietet so viel an, macht so viele Angebote, so viele Geschenke, dass ich nicht den ganzen Tag mit dem Flug durch den Wald marschieren muss, oder, sondern ich muss wissen, was wo steht und das Angebot erkennen.
Ja.
Ja? Wo unterrichten Sie?
Das ist an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen, das ist bei Stuttgart. Mhm. Und mir war es halt wichtig, ich habe erstmal so als Kleinkrauter angefangen, da ein paar Seminare anzubieten und so weiter, habe dann aber gemerkt und habe jeden Winter wieder ein Buch geschrieben und so, und da dachte ich, also Markus, das Ganze hat so ein großes gesamtgesellschaftliches Potenzial, dieses Thema. Ich spreche dann immer, wenn ich es in einem Satz sagen muss, von der Reintegration der essbaren Wildpflanzen in die heutige Alltagskultur. Mhm. Also Reintegration deswegen, weil wir das die längste Strecke der Menschheitsgeschichte ja gemacht haben. Das war unsere Ernährungsgrundlage. 2,7 Millionen Jahre lang. Mhm.
Und dann 120 Jahre lang industrielle Lebensmittel.
Ja,
ne, und das tun wir so, als hätten wir...
Nee. Ja, als wäre das normal. Gell? Ja. Also können wir vielleicht nachher nochmal genauer drauf eingehen. Ja. Sehr spannend. Aber mir war klar, hier haben wir ein riesiges Potenzial. Wie kann ich das strategisch erschließen? Und da kommt dann die 5 Jahre Wirtschaftserfahrung natürlich auch wieder rein, weil ich dann dachte, so, da musst du jetzt hier mal was anders machen. Das muss schick sein, das muss designt werden. Homepage muss schick sein. Du musst jetzt zu so einem Menschen gehen, der, mit dem zusammen das schick machen kannst. Und du musst jetzt eine Kooperation eingehen mit einer Hochschule. Das Thema, das hat so etwas, was die Menschheit 2,7 Millionen Jahre ernährt hat. Mhm. Das ist so wichtig und so wertvoll. Das muss an den Hochschulen auch gelehrt werden. Also muss ich da eine Kooperation eingehen. Mhm. Das ist einmal gefloppt, da waren sie noch nicht so weit. Also nicht an dieser, an einer anderen Hochschule. Namen will ich jetzt nicht nennen.
Ja.
Da ist es einfach gefloppt, weil ihr erstes Gespräch mit dem Rektor war noch gut. Zweites mit dem Verwaltungsmenschen war dann so, dass die gesagt haben, oh, und wenn da jemand was Giftiges isst und so, dann haben wir wahnsinnig schlechte Presse und ein Riesenrisiko und so, können wir gar nicht machen. Und 3 Jahre später ist es dann aber bei dieser Hochschule gelungen und war dann eben auch von Anbeginn an der Boom, kann man so sagen. Also mehr, ich kann ja nur eine bestimmte Anzahl Kurse machen, weil es ist nun mal Frühling und Herbst, wo am meisten los ist. Und da mehr Wochenenden gibt es nicht, wo ich die Blockkurse reinbuchen kann. War also jetzt die letzten 5 Jahre immer voll ausgelastet. Und das ist natürlich eine super Freude, macht total Laune. Und ich merke einfach, dass ich da in den Leuten auch so ein Feuer anzünden kann, weil die natürlich dann selber eine Erfahrung machen. Ne? Also, und dann merken, Mensch, Wahnsinn, das ist ja alles essbar. Und da muss ich vielleicht nur kurz sagen, der Begriff Kräuter, da müssen wir noch drüber sprechen, weil Kräuter ist eine Einengung. Das wird ganz oft benutzt, so in dieser Szene oder Umgangssprache.
Also als wenn es sich um Gewürze handelt, die man so Spurenelement, das ist das,
das
nicht.
Das ist immer so ein bisschen würzen, ein bisschen mal ein Blümchen drüber streuen oder zum Heilen. Das ist ja im Teebeutelchen 2 Gramm oder sowas. Ja. Ne? Bei mir geht es ja um Berge, es geht ums Essen. Ja? Also es geht also um
satt
Masse,
werden.
Satt werden, ja? Fülle haben, Freude haben, Spaß haben. Also das ist immer viel.
Das ist nicht hier asketisch mit diesem hier. Und
nee, das ist so
Selbstgeißelung.
Essen muss Spaß machen.
Genau.
Das ist wichtig, ne? Weil es ist ja auch Kultur, Soziales ist ja Essen auch. Die Familie trifft sich und da will man ja nicht 3 Körner vors Liegen haben oder Gäste einladen. Oder
also es hat jetzt nichts mit Spaßbremse Öko zu tun.
Nein,
das ist überhaupt
null.
Nicht.
Null. Also ich arbeite immer aus der Schnittmenge heraus, dass es heutzutage muss alles relativ schnell gehen. Es muss gesund sein und es muss gut schmecken.
Ja.
Und die 3 Kreise Schnittmenge zeichnen aus dieser Schnittmenge. Und wenn da eine Pflanze nicht so richtig reinpasst, dann, wenn man mal krank ist, dann muss ich halt mal was Bitteres oder so.
Ja.
Ne? Dann habe ich eine Kur oder eine Vorsorge oder eine. Ne? Also dann muss ich mal in die Richtung gehen. Oder ich kann mal in die Gourmet-Richtung gehen. Ich darf auch mal was essen, was jetzt nicht so gesund ist. Alles gut.
Mhm.
Und manchmal muss es sehr schnell gehen.
Mhm.
Ne? Dann muss ich auch mal an der Autobahn was essen.
Ja.
Ist dann halt so.
Also jetzt nicht dogmatisch vorgehen. Sondern ab und zu hat man noch für Snickers eine Hand frei.
Das
ist Snickers, Snickers.
Da darf ich immer auch noch
Zucker ist
mit
zu
Zucker
viel.
Zucker und Bitterstoffe. Aber
okay.
Ich drifte ab, Entschuldigung.
Ja. Aber lassen Sie uns, bevor wir richtig einsteigen, weil was Sie schreiben, also Essen ist insofern ein guter Einstieg natürlich, weil alle essen.
Ja.
Jeder isst.
Ja.
Und was ich interessant finde, ist, es ist eben nicht nur natürlich essen soll man, sondern es ist ein auch nicht zurück zur Natur, es ist ein Weg zurück in die Natürlichkeit in allen Bereichen.
Ja.
Also wie wir überhaupt miteinander umgehen, wie wir arbeiten, wie wir planen, wie wir Sachen einschätzen, wie wir sie taxieren, wie unser Fokus ist. Unser Fokus ist ja von draußen und das finde ich im Buch wirklich so, ich denke, Ganser macht das ja ganz für diesen NATO-Bereich, wie wir Dinge sehen, aber es trifft auf viel mehr Dinge zu, wo ich denke, absolut richtig. Und das finde ich an diesem Buch auch die große Leistung, dass man versteht, das hat eine einen langen Anlauf für uns. In allen Bereichen sind wir bevormundet und so. Lassen Sie uns mal einsteigen. Sie sprechen in diesem Buch von 3 Revolutionen. Es wird Zeit für die 4. Das Problem, wenn ich es mal so nennen darf, oder das erste Mal, wo wir gemerkt haben, da haben wir uns ein Bein gestellt, ist, als der Mensch angefangen hat, sesshaft zu werden. Ja. Also nicht mehr mit der Natur sich bewegt hat, sondern angefangen sich hin zu bremsen. Das wissen wir hier im Fluss. Ein Fluss, den man staut, ist Sendepause. Das haben wir letztendlich getan. Und mit der Sesshaftigkeit, mit allen Vorteilen, entstanden die ganzen Probleme, die immer mehr aufgehäuft wurden, und die ganzen Staatensysteme. Können Sie diese Kulturen, die in dem Buch sich in allen Bereichen durchziehen und sie zeigen, was zu welchen Effekten das geführt hat, können Sie die mal beschreiben für Menschen, die gar keine Ahnung haben?
Ja, also steinzeitlicher Urzustand war ja der, dass wir umherziehend gelebt haben, nomadisierend könnte man auch sagen. Ja, also ja, umherziehend ist noch korrekter. Aber wir waren ja dann direkt in Kontakt mit der Natur und die Menschen wussten natürlich, okay, im Frühling finde ich da einen Girsch und dort einen Bärlauch und da gibt es im Herbst Nüsse und so weiter. Und die Tiere ziehen da und da durch, da kann ich die jagen, dort finde ich Wasser, da habe ich eine gute Behausung oder Schutz und so. Ne? Also die waren in totaler Verbindung, in Einheit mit der Natur. Die ganzen Rhythmen der Natur, Jahreszeiten, alles war da. Dann kommt die sogenannte neolithische Revolution. Die hat bei uns in Mitteleuropa ungefähr 5800 vor Christus stattgefunden. Kann man durch Pollenanalysen genau belegen. In Mooren, ne, wenn die ersten Weizen- und Dinkelpollen kommen, dann weiß man, jetzt haben sie angefangen hier zu ackern in der Gegend. Deswegen kann man das gut datieren mit C14 und so. Und das sind ja jetzt im Vergleich zu den 2,7 Millionen Jahren sind das lächerliche 5.800 und dann nach Jesus nochmal 2.000, also 7.800 Jahre im Verhältnis zu 2,7.
Sind wir sesshaft. Und fangen an, die Natur und uns selbst zu zähmen.
Da haben wir angefangen, das muss man sich mal vorstellen, hier war Urwald, nicht der Restwald, den wir heute haben, sondern Urwald heißt, richtig fette alte Bäume waren da auch drin, auch umgestürzte, das war dann wieder sumpfig und so weiter, das war ganz anders.
Das war kein befahrbarer Forst.
Nein, eben, genau. Ja. Und da drin haben die dann mit ihren Steinzeitäxtchen angefangen. Also dicke Bäume konnten sie auch nur unten ringeln und dann absterben lassen und dann und Feuer reinlegen im Sommer. Also die haben Brandrodung gemacht, was heute in Borneo und so weiter auch stattfindet. Diese Techniken haben bei uns stattgefunden und so haben die sich eine Rodungsinsel in diesem German Jungle geschaffen. So, und da saßen sie jetzt in der Hütte und hatten das erste Schwein, das erste Rindvieh und so weiter. Also Haustiere, die haben nicht mehr Jagd gemacht, sondern dann hatten sie Haustiere dort. Haustiere und Nutztiere, wollte ich sagen. Und
was sehr viel sagt, Nutztiere.
Nutztiere.
Da fangen wir an, die Natur zu nutzen,
so zu benutzen. Zu benutzen vor allem. Ja. Genau, und das Verhältnis war ja vorher mit Respekt zum wilden Tier, weil wildes Tier ist auch gefährlich. Ja. Wildes Tier, da muss ich echt gucken. Ne? Ja. Das ist ein Kampf. Ja. Da hat man auch die Seele, den Schamanen gefragt, können wir jetzt jagen, können wir nicht und so. Man hat auch alles vom Tier verwendet, bis zum letzten Zahn und so weiter.
Ne? Oft haben sich in diesen Kulturen die Menschen auch für das Töten entschuldigt, bei dem großen Geist.
Rituale.
Ja, das fand ich auch sehr wichtig. Ja, also absolut. Nicht einfach, kann man auch wegschmeißen. Auf sowas, wenn die nicht, auf so eine
gar Idee waren, nicht. Nicht wie heute, wo die Hühnerkarkassen nach Afrika geliefert werden, ohne Kühlung und so.
Ja, oder also die Küken werden geschreddert.
Ja, eben. Also das ist unvorstellbar. Das Benutzen fing damals an. Und vor allem der wichtigste Punkt ist, um das kürzer zu machen, der Perspektivwechsel. Vorher waren wir als freie Menschen in der Natur und mussten immer alles im Blick haben. Dann hat sich ja aber, und man geht noch umher, man verändert auch den Standpunkt, hat dann wieder einen anderen Blick auch auf die Landschaft. Dann sitzt man auf der Rodungsinsel und geht ja zu 90% der Zeit gar nicht mehr von diesem eng begrenzten Raum runter, von der Scholle. Man klebt an der Scholle. Man war ja nicht mehr Jäger und Sammler oder andersrum.
Sammler und Jäger. Ja. Finde ich auch sehr interessant. Wir waren erst Sammler.
Ja, wir haben viel mehr gesammelt. Man musste ja erstmal die Jagdwaffen entwickeln. Hängt natürlich vom Naturraum ab, was es dazu gab. Es viel zu sammeln, gab es wenig zu sammeln. Gibt so Knochen, Steine, Zahnschmelzuntersuchungen von Neandertalern, wo man gemerkt hat, bei uns in der Eiszeit, wo viel Großwildjagd war, da haben die schon eher Fleisch gegessen. Ja. In Spanien, die gleichen Neandertaler, haben aber zu 80% vegetarisch gelebt. Mhm. Ne? Also weil da einfach das, was bei uns heute wächst, wuchs damals dort, gab es mehr. So, wieder zurück. Perspektivwechsel.
Man ist auf der Scholle.
Ich lebe jetzt auf der Scholle und habe da mein Schweinchen zum Beispiel. Ne? Mhm. Der Wolf im Wald findet dieses Schweinchen sehr lecker. Also ich muss dann als Mensch auch gucken, dass der böse Wolf da nicht hinkommt. Also auf einmal habe ich Angst vor diesen wilden Tieren.
Die Natur wird zu etwas anderem.
Genau, zur jenseitigen Welt. Weil jenseits, hinter, man hat sich dann Zäune, Maschendraht gab es noch nicht, den Maschendrahtzaun, sondern man hat sich dann man hat sich dann geschützt mit Dornenhecken, ne? Ja. Und mit Schlehen und Rosen und Brombeeren und halt alles, was man auch von der Innenseite auch beernten konnte. Mhm. Und was natürlich so ein Dickicht gibt mit im Laufe der Zeit, das war, was heute Waldrandvegetation ist, ja. Das nennt man, das war das Haag. Also man nennt es heute im Alemannischen, wo ich herkomme, ist ein Gartenhaag immer noch ein haagische Hecke.
Ja. Um es einzuordnen, wo Sie herkommen, also Sie haben mir gesagt, auf dem Weg hierher mussten Sie erstmal ziemlich viel Schnee schippen. Sie wohnen ja einen Steinwurf von Herrn Storl entfernt.
Genau.
Da ist es im Moment recht lausig.
Gleiche Höhenlage.
Ja, hier ist auch Schnee im Moment. Ne?
So, mhm. Wir haben einen kleinen Bagger gebraucht, um den Weg frei zu machen. Sonst wäre mit dem Auto gar nicht rausgekommen.
Kein Mitleid.
Nee, es hat irgendwie ist auch...
So ist ja, es.
Wenn man es überstanden hat, ist gut.
Ja.
So, jetzt sitzen die Menschen also da auf der Scholle und haben auf einmal Angst vor der Natur, in der sie früher gelebt haben. Das ist total, wie crazy.
Es ist doch erstaunlich, wie schnell das ging.
Ja, total schnell. Das geht nämlich eine Generation. Das kann man nachvollziehen, wie lange das geht. Die Eltern haben noch die alte Welt erlebt. Die Kinder, die da aufwachsen, die hocken da abends schon drin und dann fangen die Eltern, oh, da kommt, hörst du das Knacken da draußen.
Ja, und das wird alles, ja, klar.
Und dann kommen die Märchen vom bösen Wolf etc. pp. Mhm. Ne? Das sind die Geschichten. Und ab dann, das ist wirklich, das kann man genau sagen, die Generation, die zum ersten Mal auf der Scholle aufwächst, hat Schiss vorm Wald.
Mhm.
Ne? Und dann hocken die da drin.
Wald stellvertretend mit Natürlichkeit.
Mit Natur. Man kann da auch, das ist ja im Buch auch so eine Konstante, die sich ein bisschen durchzieht, Mutter Natur, Vater Staat. Mhm. Also weibliche Sphäre, männliche Sphäre. Wir sind also dreimal hintereinander, neolithische Revolution, industrielle Revolution, jetzt die digitale, dreimal hintereinander ins rein Rationale, also in die männliche Welt abgebogen und sind heute längst komplett verkopft und sehen nur noch aus der männlich rein rationalen, von Herz und Bauch abgeschnittenen Perspektive die Natur.
Also das ist auch unser, wir alles ist rational und linear.
Ja.
Während, das wird im Buch auch beschrieben, Frauen natürlich zyklisch leben, das ist schon von ihrem Körper angelegt,
so
da muss man ihnen ja keinem was erzählen,
ja.
Und deswegen auch mondaffin
ja.
Natürlich sind, weil das ein ähnlicher Rhythmus ist, der was miteinander zu tun haben könnte, ja. Ist wahrscheinlich jetzt Esoterik.
Nee, aber, das ist so.
Ja, aber ja. Das finde ich, kommt im Buch raus, warum... Ich finde es erstaunlich, wie schnell das ging. Mhm. Aber Sie haben jetzt großen Sprung gemacht. Okay, die Menschen werden sesshaft. Auf einmal wird die Natur eine Bedrohung. Der Mensch, wir sehen es, der beste Freund eines Mannes ist seine Mutter, heißt es in einem Film. In diesem Fall ist es der Hund. Der Hund ist das, was man an Natur zulässt. Sie soll gehorchen, statt des Wolfes mit dem Eigenleben, der sich an den Menschen auch heranwanzt, sage ich mal, und sich selbst domestiziert. Dann gibt es die industrielle Revolution mit künstlichen Nahrungsmitteln. Können Sie mal den Sprung dorthin machen? Was hat sich dort nochmal gesehen? Also wo sind wir nochmal scharf abgebogen?
Mhm. Da haben wir dem Ganzen natürlich nochmal echt Speed gegeben sozusagen. Ne? Also wenn man mal beim Thema Ernährung wird, das finde ich am deutlichsten, weil da hat man den direkten Vergleich auch zur Steinzeit. Also zunächst haben wir ja ausschließlich wilde Lebensmittel gegessen. Dann als Bauern, die letzten 7800 Jahre, haben wir dann in Ur-Bio-Qualität, weil das muss man ihnen ja lassen. Also da gab es noch kein Monsanto, noch kein Gift und nichts. Also es war ja wirklich nicht zertifiziertes, aber es war Bio.
Ja.
Ne? Und
war aber schon gezähmte Gräser, also die was wir heute an
Korn weisen.
Die Kulturpflanzen sind gezähmte Natur, aber immer besser noch, als was wir ja heute da draußen auf den Feldern haben.
Heute sehen wir das ja als sehr wertvoll an, weil das alte Kultursorten sind, aber im Vergleich zu den Wildpflanzen haben die schon weniger Inhaltsstoffe. Das ist schon eher in Richtung lieblich und süßer und so weiter gezüchtet, das Obst zum Beispiel.
Ja.
Ne? Und weniger die Bitterstoffe, vielleicht kommen wir auf die noch zu sprechen, das ist so ein Schlüsselthema.
Wir kommen auf jeden Fall auf die Bitterstoffe.
Okay, ja. Und so jetzt industrielle Revolution, klar, James Watt, Dampfmaschine etc. pp., was sich alles daraus entwickelt hat, also Mensch hatte auf einmal mehr Power dank Maschine. Traktor ist ja auch nichts anderes wie eine fahrende Dampfmaschine und konnte also viel Land beackern und vor allem konnte man auch die Ernte dann verarbeiten. Man konnte also Obst in Dosen pressen und den Zucker und das raffinerieren und das Mehl feiner aussieben und hatte dann weißes Mehl und so weiter. Ne?
Also das war auch nötig, weil die Menschen in Städte gezogen sind, wo es gar nicht mehr Land gab, die mussten ja versorgt werden.
Ja, ob das nötig war, das eine bedingt das immer das andere, das kriegst du dann gar nicht mehr, Henne, Ei und so weiter.
Ja.
Ne? Also das hat das natürlich dann ausgelöst, ne? Weil das ist immer das Gleiche. Wir hatten ja da ja auch das Geldsystem schon anders. Wir haben da schon viel diese Kapitalanhäufung gehabt und dann wird da eben investiert. Einer hat viel, kann dann viel in eine Fabrik investieren, holt sich dann die Leute vom Land ran als billige Arbeiter. Das hat ja damals ähnliche Prozesse, wie wir sie heute wieder haben, nur im größeren räumlichen Rahmen, ne, haben ja damals auch innerhalb Mitteleuropas schon stattgefunden. Von England ausgehend schwappte es dann später zu uns rüber. Und Das Ganze, also was wir gegessen haben, wurde dann eben alles verarbeitet. Und dann haben wir schon die letzten 120 Jahre ungefähr, essen wir ja industriell hergestellte Lebensmittel. Mhm. Also die kann man gar nicht mehr Lebensmittel
nennen. Ich nenne
sie Nahrungsmittel, ja. Eigentlich Füllstoffe. Ja. Und das meiste ist ja draußen, was eigentlich gut ist. Wird dann witzigerweise heute, was man da so rausholt aus dem Mehl oder so, wird dann im Reformhaus dir extra wieder als Kleie oder als die Vitamine, die drin sind, Weizenkeimöl oder so, kriegst du alles extra wieder.
Ja. Was eigentlich drin ist.
Eigentlich drin ist, gell, kriegst du wieder extra, natürlich mindestens dreimal so teuer als Nahrungsergänzung. Und wenn man, es ist immer noch mal, finde ich, wichtig, den zeitlichen Abstand oder die Dimensionen. Wir haben 2,7 Millionen Jahre wilde Lebensmittel zu 7800 Jahre Urbio zu 120 Jahren Nahrungsmittel aus der Industrie. Und jetzt ist ja im Zuge der digitalen Revolution der letzten 20, 30 Jahre, ist ja Folgendes passiert.
To go.
Ja, genau. Das einerseits ist es noch artifizieller geworden. Es wurde das ganze Convenience Food, To go und so weiter, Fast Food. Nicht umsonst lauter englische Begriffe. Ne? Also ich nenne das ja auch der Fraß des Imperiums.
Ja.
Ne? Das ist alles in Englisch.
Und alles verpackt.
Alles verpackt. Dreimal am besten. Ja. Und parallel dazu gibt es aber das neue Bio, was jetzt wirklich unser heutiges umgangssprachliches Bio ist. Das ist ja, wir haben ja eine Tendenz in unserer Gesellschaft heute ist, wir haben es bei Arm und Reich, aber wir haben es auch, die einen leben super gesund und die anderen hängen ab mit einer
Süßigkeit,
mit Chips und Cola.
Genau. Unterschichtennahrung.
Ja, ja. Ne? Also da haben wir auch so eine Polarität, läuft immer schrecklicher in die Polarität rein. Die einen kochen sehr gerne, die anderen, merke ich auch in den Kursen, kriegen nicht mal mehr eine Suppe zustande, wissen gar nicht, wie man eine Zwiebel schneidet, etc. Da geht ganz viel Wissen, was selbstverständlich ist, verloren.
Es gibt ja auch Vorschläge, darf ich mal reingrätschen, wo man sagt, die meisten leben ja in Singlehaushalten und wir nutzen ihre Küche nicht, da kann man auch den Herd weglassen, dann ist es auch billiger.
Es gibt Küchen, habe ich erfahren, die sehen nur schick aus, da ist aber gar kein Gerät mehr drin. Das ist wirklich, das ist alles, wie die tollen Marken heißen und so.
Ja. Ohne Herd.
Ohne Herd, weil der Lieferando bringt es ja eh oder so. Ne?
Ja.
Also es ist total irre. Ja? Also so polar wird's. So, jetzt haben wir dieses Neobio, da wollte ich noch drauf raus. Ich nenne das Neobio, weil das ist ja, wenn man jetzt den historischen Zusammenhang sieht, haben wir ja vorher 7800 Jahre Bio gehabt. Echtes Bio. Und dieses Neobio ist jetzt ja auch eine Erfindung des Systems, weil das muss zertifiziert werden. Kostet wieder Geld. Aber das mal noch weg. Da ist auch ein psychologischer Trick drin, meines Erachtens, weil indem ich jetzt so eine Sondergeschichte aufmache, da gibt's Bio, dann bleibt es immer so in der Rolle des Besonderen, des etwas Abgetretenen. Das ist Upper Class oder das ist für die Abgetretenen oder für die Spirituellen oder für die Gesundheitsapostel.
Das Bio ist was ganz Besonderes, der geht zu Fuß.
Ja, so.
Wie jetzt zu Fuß ist normaler.
Ja, genau. Ne?
Die anderen fahren Sportwagen.
Ja.
Aber jetzt ist zu Fuß ganz hip.
Ganz hip.
Ja. Ne?
Und da wird das, was eigentlich normal ist, wird so abgehoben. Und das ist auch ein Trick, weil damit kann ich verhindern, dass das Normale wieder allgemein akzeptiert wird. Heute ist ja das, was wir sagen, konventionelle Landwirtschaft, das gilt als normal. Das ist aber erst 120 Jahre alt und wir leben in einem Großversuch, ob das überhaupt taugt. Und wir sehen ja, wie der Großversuch eigentlich ausgeht, mit den Zahlen, die alle durch die Decke gehen, mit Adipositas, Diabetes.
Ja, die sogenannten, wie nennt sich das, Zivilisationskrankheiten, das verstehe ich nicht.
Ja.
Wenn macht die Zivilisation krank, dann müsste man den Begriff Zivilisation aber vielleicht völlig neu definieren.
Da
haben
wir irgendwo einen Fehler gemacht, da sind wir mal falsch abgebogen. Und da sind wir wirklich, da haben wir auch bei der industriellen Revolution gleich Bircher Benner in der Schweiz und bei uns die ganze Reformbewegung und Pfarrer Kneipp und
Steiner,
Pfarrer Künstler und Steiner und der Demeter gegründet hat. Und so. Das war denen völlig klar, hey Leute, ihr biegt falsch ab, aber das waren bloß 5% der Leute oder 10%. Und das haben wir heute wieder mit Bio. Wir haben ungefähr 10% oder sowas. Ne? Landfläche, glaube ich, nur weniger in Deutschland.
Lassen Sie kurz über Landfläche sprechen.
Ja.
Wir haben in Deutschland, Österreich, Schweiz, hier sind wir hier in Österreich, wir haben, kann man sagen, immer ein Drittel des Wald. Das meiste ist davon Forst. Ich glaube, 1% gibt es in Deutschland noch, den man so in Ruhe lässt.
Mhm.
Wo dann irgendwie so ein Sondernaturschutzgebiet ist.
Ja.
Da darf man auch nur sonntags durchlaufen.
Ja,
also, genau. Dann haben wir aber 50% Landwirtschaft und diese Landwirtschaft ist ja eben so, dass da insofern der Wurm drin ist, dass da kein Wurm mehr drin ist.
Genau, so ist es. Ja.
Können Sie das mal beschreiben?
Ich habe ein Bodenkapitel drüber geschrieben, ist da der Wurm drin? Ja, ich hoffe, weil das ist der einfachste Bodentest, indem man mit dem Spaten rausgeht und einfach mal, kann ich jedem nur empfehlen, der das nicht wirklich glaubt oder denkt, erzählt jetzt seinen Mist, aber nächsten Sommer konventioneller Maisacker mit dem Spaten mal einfach nur einmal reinstechen und gucken, ist da ein Wurm drin.
Ja.
Wird keiner drin sein. kann auch gar nicht mehr, weil diese, wir haben ja praktisch nur noch Weizen, Mais und Raps auf den Feldern, mhm, ne? Und ganz viel Chemie. Also das ist ja eine hochkapitalintensive Landwirtschaft, also die man gar nicht mehr Landwirtschaft nennen kann. Das ist eine Agrarindustrie.
Ja, und schwere Maschinen, die den Boden komplett verdichten,
schwere Maschinen,
und die Luft rauspressen.
Ja, das, da kommt vieles zusammen. Also das, mhm, kommt, das ist ein Faktor, ja, aber es ist natürlich auch ein Faktor, dass ich das, was im Wald stattfindet, deswegen habe ich ja Verwalten statt Verwalten, so, das lehnt sich an Josef Beuys an, diese, ja, Überschrift. Ja. Wir müssen wieder lernen vom Wald, finde ich, weil im Wald haben wir eine Kreislaufwirtschaft. Ne? Die Bäume wirken als Nährstoffpumpe. Bäume wurzeln unten drin, sind ja mit den Pilzen super vernetzt und so weiter. Da kommen dann die Mineralien und die Spurenelemente und die Sachen her. Die Bäume als geniale Lebewesen mit Hilfe des Sonnenlichts bilden die dann das, wovon die ganze restliche, wo die ganzen Konsumenten, nennt man das in der Biologie, also alle Tiere, alle Menschen, wir leben von den Pflanzen, ja? Weil die schaffen es aus Licht, Wasser und dem, was sie aus dem Boden rausholen, eben was Schönes zu bauen. Eben,
indem sie kooperieren.
Indem sie kooperieren, super vernetzt sind und die holen unten diese feststofflichen Nährstoffe raus und bauen uns Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate da draus. Und natürlich auch das schöne Holz hier. Und dann stirbt ja beim Baum immer wieder was ab. Also im Herbst verliert er die Blätter, irgendwann ist er so alt, dass er umkippt und so weiter. Ne? Also es geht ja alles wieder auf den Waldboden dann aber. Es fällt ja nicht wieder in 2 Meter Tiefe, sondern obendrauf. Und dort wird es wieder zersetzt von den Destruenten. Mhm. Und wir haben also Produzenten, das sind die Pflanzen, die erschaffen das. Konsumenten, das sind wir und die Tiere. Und Destruenten, die müssen das alles wieder zersetzen.
Ja. Und dann, das ist eben ein Kreislauf und ja, es entsteht kein Müll. Alle haben
Müll,
was davon.
Müll, ja, genau. Und alle haben da ihren Job sozusagen, ihre Berufung, ja, muss man wirklich sagen.
Es gibt da auch keine Krise.
Da gibt es keine Krise. Und vor allem haben wir da habe die 2 Diagramme ja auch im Buch drin, da haben wir nämlich ökologisches Wachstum, weil unser künstliches System basiert heute komplett auf der Exponentialfunktion.
Ja.
Es wächst alles exponentiell. Mhm. Und mit der Exponentialfunktion komme ich ja hinten am Ende, in dem wir uns jetzt ja leider gerade so befinden, immer in einen ganz wackeligen Zustand.
Das ist ja das Dilemma, dass der Mensch die exponentielle Gleichung nicht verstanden hat, weil er das in seinem normalen Leben eigentlich nicht erlebt. Also
ja,
der Wald fängt ja auch an oder die Natur fängt ja auch an, wenn es relativ karg ist, relativ exponentiell zu wachsen, pendelt sich dann aber ein.
Ja.
Der Mensch auch. Der Mensch, wenn er auf die Welt kommt, wer ein Kind hat, weiß ja, dass das relativ schnell, sehr schnell wächst.
Mhm.
Geht einiges, wenn, mhm, was ein Kind in den ersten 3 Jahren lernt. Ja. Wahnsinn. Aber wenn das immer so weitergehen würde, wären wir alle 17,30 Meter. Irgendwann pendelt sich das ein.
Genau.
Warum ist der Mensch so bescheuert, muss man da sagen, dass er das, was er ja überall erlebt, die Natur folgt uns ja nicht,
ja,
ja, sondern die verschwindet eigentlich.
Ja.
Dann werden wir verschwinden, dass wir glauben, wir können vollkommen gegen einen natürlichen Rhythmus leben, weil die Natur hat diesen Rhythmus. Mhm. Tag, Nacht, Jahreszeiten, das Wasser kommt und geht, fließt, ja, nicht geradeaus, mehr andert. Warum merken wir nicht, dass wir vollkommen gegen jeglichen Rhythmus leben?
Weil wir nur hier oben sind und weil das alles ein Hybris ist. Die Demut ist uns komplett verloren gegangen. Komplett.
Mhm.
Wenn wir demütig wären, nicht, dass wir hier in Sack und Asche oder was wird oft falsch verstanden, dass wir sehen, Menschen,
wir sind ein Teil und nicht die Krone.
Teil, genau, ja, dass wir uns wieder wie in der Steinzeit einordnen, mitschwingen mit den Rhythmen, einordnen in das Ökosystem, in die Gesetzmäßigkeiten der Natur. Die sind einfach 50 mal, 100 mal, 1000 mal stärker wie wir.
Mhm.
Wir sind Teil dessen und es macht sau Spaß, mit, mhm, den Rhythmen zu leben.
Wir können das Leben auch nicht mit Atombomben nicht wegblasen.
Gar nicht. Auch da liegt noch die Hybris drin der heutigen Zeit. Die Natur ist immer stärker. Irgendwas wird überleben und die Evolution geht von vorne los. Aber
ja,
eins ist sicher, wir werden da nicht dabei sein. Das ist das.
Ja, ne? Ja. Also, und ich weiß nicht, ob die Amseln Trauer tragen.
Ja.
Hoffst mal nicht. Ja?
Ja.
Ja. Trinken wir mal einen Tee.
Trinken wir noch mal einen Tee.
Obwohl, genau, er vielleicht schon kalt ist. Ja.
Ja.
Gut. Hat das Buch Spaß gemacht zu schreiben oder war, es gibt ja ein Kapitel, da schreiben Sie wirklich auch drin, dass Sie sich da durchkämpfen?
Also ich sag mal so, das macht mir schon Spaß. Ich bin so ein Mensch, der, ich will das ja auch wissen dann oder so. Das ist ein inneres Ringen, was dann auch lustvoll ist, so kann, mhm, man es sagen. Aber für mich war, also ein gutes Buch ist auch immer ein Stück Selbsttherapie.
Mhm.
Hört sich für einen Leser vielleicht abgedreht an, aber
Romanautoren wissen das.
Ja, also das ist für mich, ich muss ehrlich sagen, ich schlafe besser, seit ich es geschrieben habe. Weil ich habe jetzt so das Gefühl, ich habe echt alles, was ich konnte, habe ich jetzt da reingepackt.
Also die Bitterstoffe.
So, über die müssen wir noch reden.
Ja.
Genau. Von daher war das für mich gut, weil man muss ja auch sehen, ich bin ja auch nur ein Mensch und man macht einfach seinen Beitrag, so gut man kann, und dann müssen es auch andere weitertragen. Also das ist, man darf sich selber, muss man sich ja auch beobachten. Also
Ne? Aber lassen Sie uns über die Bitterstoffe sprechen. Das passt so ganz gut. Auch macht dir die Erde untertan. Das ist eine falsche Übersetzung, bis wir spätestens seit alt wissen, sondern man soll sich eben mit der Natur auf Augenhöhe begeben oder erkennen, dass man ein Teil des ist und nicht eben die Natur unterjochen. Ja? Macht dich der Erde untertan. So müsste nicht die. Das ist Quatsch natürlich. Ich selbst benutze kaum noch Zucker. So. Und ich habe halt festgestellt, wenn ich da mal hier von Kollegen eine Cola oder so trinke, ja, wie süß das ist. Mhm. Oder so eine kleine Schokolade, die manchmal im Café da liegt, probiert man, das fräst einem die Zähne weg. Warum ist das immer so gewesen, dass wir so auf süß sind? Warum ist der Mensch so süß affin und kann sich das tonnenweise reinknallen? Und warum wollen Sie die Bitterstoffe zurückbringen? Das Leben ist doch bitter genug. Warum denn das jetzt?
Ja, die brauchen wir echt. Also Zucker macht einfach süchtig, ne? Weiß man, im Gehirn schüttet das dann bestimmte Hormone aus, die happy machen und so weiter. Und das weiß die Industrie natürlich auch und so ist heute das Spiel. Aber wie hat das eigentlich angefangen? Das war für mich halt auch so erhellend. Immer wieder, wenn ich jetzt rausfinden will, wo es eigentlich angefangen hat, dann kann ich ins Mittelalter zurückgehen, wo sie eher Honig genommen haben oder sowas. Ich kann aber, oder mit dem Rohrzucker aus den Kolonien und so weiter. Wenn ich aber noch weiter zurückgehe, jetzt muss man sich nur mal überlegen, ich lebe jetzt in der Steinzeit, will was Süßes essen. Was kriege ich da? Da kriege ich vielleicht bei einer Taubnesselblüte einen Tropfen Nektar raus, haben wir als Kinder vielleicht ab und zu gemacht. Oder es gibt Schilfgräser, die man anritzen kann, wo dann ein Tropfen süßer Saft rauskommt. Oder wenn ich da Honig haben will, und dann relativiert sich das nämlich sehr, dann muss ich
an den Bienen vorbei.
Bienen vorbeigucken. Na, grüß Gott. Gell? Da kann ich da schon irgendwie eine Fackel vielleicht mitnehmen, dass das da qualmt und dass die Viecher mal Ruhe... Aber ich werde gestochen, das ist sicher. Außerdem sind die ja nicht gerade in 1 Meter Höhe am Stamm, sondern ich muss irgendwo gefährlich auf einen Baum hoch oder eine Felswand oder wo die sind. Ja? Da relativiert sich das doch da sehr, wie viel da ich überhaupt Süßes zu essen bekomme. Ja? Mhm. Und heute haben wir eben die Situation, wir essen jetzt, Statistik für Deutschland, 36 Kilo Zucker pro Kopf und Jahr. Und da ist jedes Baby und jeder 90-Jährige dabei.
Ja, das ist irre. Weil der Zucker versteckt überall ist.
Ja, das auch, genau. Das ist nicht so, dass die Leute sich so einen Berg reinpfeifen. Weil das ist
im Ketchup.
Ketchup ist er dann, ja. Also in Senf und sonst was, wo die Leute erstmal denken, jetzt esse ich ja was Deftiges. Da ist super viel Zucker drin. Mhm. Ne? Und das Fiese ist, dass unser Geschmacksempfinden dann so peu à peu werden wir in Richtung süß getrimmt. Und das macht uns dann, das ist eine Droge, das macht abhängig. Und wenn jetzt heute einer sagt, es ist jetzt Januar, Februar, dann wieder die Zeit der Diäten und so weiter, sagen die, oh, ich muss wieder abnehmen und so, oh, der Zucker muss weg und so, dann müssen die richtig leiden, wenn sie das weglassen, ja, weil das Gehirn meldet natürlich, hey, wo bleibt der Stoff, ja. Und wenn jetzt jemand...
Dann kommen die richtig unterzuckert, schlecht drauf.
Dann kommen die schlecht drauf, übellaunig, bla, und motzen sich an, womöglich oder so, es gibt echt Probleme, ja. Und wenn jetzt jemand sagt, statt 36, ich halbiere das, ich gehe runter auf 18 oder sowas, ja.
Das muss man sich mal vorstellen.
Das ist schon eine Wahnsinnsleistung, dann hat der schon was geleistet. Aber ich habe mich dann immer gefragt, ist das jetzt schon zielführend? Oder ich meine, was bedeutet 18? Ich habe keine Ahnung, weil wir haben den Maßstab verloren. Ja. Der Maßstab ist doch, weil wir das Millionen Jahre gelebt haben, der Maßstab in der Steinzeit ist eben, das waren ein paar Gramm oder so. Ne? Also bei dem wilden Apfel war auch nicht viel Zucker drin. Ein bisschen Fruchtzucker haben
wir
ein bisschen
gehabt. Was wir heute haben, ist das Ergebnis einer massiven Züchtung.
Einer massiven Züchtung, genau. Und einer industriellen Verarbeitung. Ja. Weil heute wird das ja gerne eingesetzt, weil dank der Industrie ist es saubillig. Die machen aus Weizenmehl, was nichts kostet, also fast nichts, aus Zucker, was fast nichts kostet und neuerdings Palmfett, was fast nichts kostet, bauen die ja mit künstlichen Aromastoffen, irgendwelchen Stabilisatoren, bauen die am besten alles, weil das kostet nichts. Da bauen die alles Mögliche
draus. Deswegen können die auch tonnenweise, können sie auch Erdbeerjoghurt anbieten.
Ja, mit Sägespänen, künstlicher Aroma drin, schmeckt nach Erdbeeren, da kommt ein Tropfen rote Farbe rein, ist Erdbeerjoghurt. Ne? Aber es ist nie eine Erdbeere gesehen. Ja. Also ist das möglich, ja? Und der Körper denkt natürlich auch, hey, hallo, wo ist die Erdbeere mit den Antioxidantien? Wo ist das Vitamin C etc. pp? Du verarschst mich, ja? Und irgendwann wird er krank, weil er nichts mehr hat. Er kann ja auf den Stress, den wir heute haben und so weiter, keine Antwort geben. Er hat ja kein Calcium, kein Vitamin C und kein Antioxidant,
um Antwort zu geben. Da hat die Industrie relativ früh darauf reagiert, als die Menschen als Arbeiter in die Städte zogen, die Fabriken zogen und auf irgendwelche Art von Nahrung angewiesen waren, hat man gesagt, okay, damit die uns nicht vom Stuhl fallen, damit wir einen Job machen können, müssen wir denen ein paar deftige Sachen reinknallen. Genau. Also machen wir ein paar Sachen, dass der Arbeiter wenigstens lange hält.
Ja, ja. Da hat man die Erbswurst erfunden. Ne? Ja. Also das war ja so eine, vielleicht die Älteren kennen das noch, so Erbsenmehl. Also man musste gucken, dass die überhaupt ein bisschen Eiweiß bekommen, dass sie an der Maschine stehen bleiben. Genau aus dem Grund ist das, weil da war in dem Zille-Milieu in Berlin, in den Hinterhöfen war die bitterste Armut und die Schwindsucht.
Ja, aber da sind wir, das ist eben bittere Armut. Das Wort bitter ist ja alles negativ besetzt.
Da waren wir, gut, dass wir wieder
das Leben versüßen.
Ja, ja, genau.
Jetzt wollen Sie es verbittern. Warum denn?
Unbedingt, weil das ist die super Hilfe. Ich habe gerade vorher gesagt, das ist eine Wahnsinnsleistung, jetzt von 36 auf 18 Kilo Zucker runterzukommen. Integriere ich jetzt über die essbaren Wildpflanzen, weil da haben wir noch die Bitterstoffe drin, zum Beispiel Beifuß, Wermut, Schafgarbe, das sind so klassische Bitterkräuter. Wenn wir davon jetzt jeden Tag mal ein Tässchen Tee trinken und das Bittere schön wirken lassen, das muss auch bitter schmecken, das geht nämlich hier, die Rezeptoren sind hier auf der Zunge drauf und dann wird dem Organismus gemeldet, hey, bitter ist da, ne? Coole Sache, endlich ist da, weil das aktiviert die Leber, Bauchspeicheldrüse, Galle und so weiter, dann werden die kriegen den Kick und ein Go to Action. Ja? Ja. Und das brauchen wir heute, weil wir eh so viel Gifte und Umweltgifte haben. Das muss entgiften. Und das schaffen wir mit den Bitterstoffen, das ist das eine. Und das Tolle ist, wenn in unserem Mund bei Normalzeit nicht das ganze Konzert an Geschmacksstoffen, an Geschmacksrichtungen stattgefunden hat, und da gehört bitter als Grundgeschmacksrichtung dazu. Wir haben bitter, süß, salzig, sauer und scharf. Findet jetzt irgendeine nicht statt, dann essen wir eigentlich immer weiter, weil der Körper denkt, ja, irgendwann muss es ja kommen.
Also er zählt durch und sagt, eins fehlt noch.
Und wenn bitter da ist, dann essen wir automatisch weniger. Und heute sind wir eben getrimmt, das bitter durch süß zu ersetzen. Da so sind wir konditioniert
worden. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann habe ich als Industrie gar kein Interesse daran, weil wenn ich so lange weiter esse, bis alle da sind, dann sorge ich dafür, dass eins nicht da ist, damit die immer schön weiter konsumieren. Ja, ja. Das erklärt auch diese Ding im Geschäft.
Adipositas, Ding im Geschäft, genau.
Das erklärt das natürlich. Ja. Eigentlich gutes Marketing aus dieser Sicht.
Ja, also aus diesem
und perfekt. Aus den dicken Menschen werden am Ende, aus diesen
Zucker-Patienten,
werden super Pharmakunden.
Ja, genau. Also die Geschäftsbeziehung bleibt und es gibt ja Konzerne, die decken alles ab. Die machen ja, Namen brauchen wir jetzt nicht nennen, das weiß man ja inzwischen, von der Agrar, also von dem Dünger und so weiter, vom Spritzmittel, Saatgut und dann bis hin zum Medikament, was man dann braucht. Ne? Ja. Also da ist man immer in einer Kunden- oder Patientenbeziehung, also auch Kundenbeziehung, immer in enger Verbindung mit diesem Konzern. Coole Nummer, ne? Aus deren Sicht, klar. Aus unserer natürlich nicht, weil es produziert Leid ohne Ende, es produziert soziale Ungerechtigkeit, Umverteilung von unten nach oben, es produziert Flüchtlinge, es produziert heilloses Elend.
Es produziert vielleicht auch ein eingeschränktes Denken.
Ja, auch das, vielleicht, klar.
Aber da möchte ich an diese Stelle kommen, was ich das sehr interessant finde. Also Stadt, Städter, mit allem was dazu, da sind ja auch Zünfte entstanden, dass Leute Fertigkeiten entwickelt haben. Niemand von uns wäre ein guter Pilot, wenn er das nur ab und zu mal macht, oder ein guter Chirurg, wenn er das nur ab und zu mal macht. Dann finde ich gut, dass eine
Spezialisierung
stattgefunden hat. Aber so entstehen ja auch Soldaten, so entstehen ja auch Machtstrukturen. Ja. Und da sind wir wieder bei Mutter Natur, Vater Staat. Kommt im Buch auch vor. Können Sie das mal aufdröseln? Da entstehen Machtstrukturen, Pyramidensysteme, die das Gegenteil sind von Kreislaufwirtschaft.
Ja, total.
Können Sie mal erklären, wie wir in der Schule lernen? Bei Ihnen habe ich den Begriff gelernt, Bulimie lernen. Finde ich super. Ja? Rein und wegkotzen, Arbeit geschrieben,
waschen, gute Noten. Zwei Tage später alles vergessen.
Und Sie haben sagen, warum den Leuten nicht etwas geben, wo sie ein großes Gesamtbild, wo sie sagen, jetzt verstehe ich das, weil ich kann das einordnen. Wir machen das bei Me, Myself, Media. Wir machen das bei längeren Talks. Da die ganze Arbeit.
Genau.
Ach, jetzt verstehe ich, weil ich habe Rezeptoren, wo ich andocken kann. Können Sie mir erklären, dass eben Vater Staat und Mutter Natur, das hat sehr viel damit zu tun, wenn man die Dinge betrachtet, das hat ein System dahinter.
Ja, das hat ein großes System. Ich habe jetzt mal die zwei Seiten, also das ist praktisch das Buch in Kurzform, diese Tabelle.
Ich zeige es mal, ich male die Bücher ja immer gelb an, damit ich es mir einfacher merken kann. Also das ist, ne? Ich habe ja gesagt, wird ein spannender Gast. Jedenfalls, das ist das Gelb. Also da sieht man diese Tabelle.
Und hier sind die ursprüngliche Zustand, dann kommt die neolithische Revolution, was dann los war, industrielle, digitale Revolution. Das sind praktisch die drei und jetzt stecken wir in der Lösung drin, wenn es uns gelingt, die natürliche Revolution. Ja. Aber zurück zu Ihrer Frage. Das ist eine alte Geschichte und zwar hängt die damit zusammen mit der Rodung, mit dem Leben auf dieser Rodungsinsel, mit dem bäuerlichen Leben. Weil als Bauer bin ich dann ja darauf angewiesen, da gibt es was zu rauben sozusagen, ne? Da gibt es was zu klauen. Also da gibt es dann eben einen Nachbarstamm oder so, der findet es toll, dass da ein paar Schweine rumrennen, um die man sich dann nicht selber kümmern muss oder so. Und da fingen die Auseinandersetzungen eben an und dann gab es ganz früh eben den Deal, so, ich habe eine Waffe, ich konzentriere mich jetzt arbeitsteilige Gesellschaft, ich konzentriere mich jetzt darauf, Kampfkunst zu erlernen und ich bin jetzt derjenige, der euch beschützt Und dafür müsst ihr mir aber, weil ich kann ja in der Zeit nicht selber was anbauen, da müsst ihr mir eben Steuern zahlen, damals in Form von Naturalabgaben von Weizen oder ein Schweinchen pro Jahr oder sowas. Mhm. Das war der Deal. Und aus diesen Beschützern sozusagen, aus den Waffenträgern, hat sich dann der Adel entwickelt und die anderen sind eben Bauern geblieben. Mhm. Ne? Und der Heer zog dann vor dem Heer her, es wurde Herzog. Ne? Also ja. so kam das zu diesen Adelsstrukturen.
Und die Soldaten bekamen Sold, flexibles Geld,
ja,
um Krieg eben synthetisch finanziert durch Geld eben mhm. in jede Ecke tragen zu können. Daher kommt ja Sold und Soldat. Das hat darauf basiert das.
Ja, ja. Genau.
Also, wir sind heute Arbeitssoldaten.
Wir sind Arbeitssoldaten. Wir sind Bienen irgendwo. Ne? Ja. Also Arbeitsbienen so in so einem Lebensabschnitt drin. Ja,
ja, es also gibt bloß mal in Wien, glaube ich, keine Zwei-Klassen-Gesellschaft.
Nee, bei denen, wie ich es ausgesprochen habe, habe ich schon wieder bereut, weil das ist ein schlechter Vergleich gewesen. Entschuldigung, das ist im Buch auch nicht drin.
Und eine Königin in der Wien ist auch keine Heuschrecke, also die, wie wir sie definieren. Das ist sie eben nicht.
Nee, ist sie nicht, genau.
Ja. Ja. Gut, aber das wird im Buch alles beschrieben. Ich möchte trotzdem, was Sie im Buch beschreiben, sagen, wir haben, ich weiß nicht, ob wir unsere Instinkte verlieren können, aber sie sind derart verschüttet, dass wir ja auch nicht mehr wissen, wenn wir in den Wald gehen, was kann man denn da essen? Tiere wissen das. Mhm. Diese dummen Tiere riechen daran und sagen, ungenießbar, gar nicht gut. Ja? Und wir müssen erstmal bei Google, ob eine Verbindung ist, das giftig, machen wir eine Fotoanalyse. Ja. Warum ist das so, dass wir das innerhalb kürzester Zeit verloren haben? Wir wissen nicht mehr, was man essen kann.
Ja, es ist Wahnsinn. Und es ist sogar noch schlimmer, dass viele total Panik haben, wenn sie in die Natur gehen. Gell? Oh, könnte der Zecke kommen und da könnte der Fuchsbandwurm drauf sein und überhaupt ist alles giftig und so weiter. Gell? Und also das merke ich auch bei manchen. Das ist eine unglaubliche Distanz. Mhm. Ne? Ja, warum ist das? Weil wir total entwöhnt sind. Ne? Aber jetzt merkt man auch die andere Seite, dass die Leute eine Wahnsinnssehnsucht danach haben. Weil das Wilde in uns, das gibt es ja nach wie vor. Also das ist ja nur völlig am Rand gedrängt worden. Also Themen wie Sexualität zum Beispiel, Körperlichkeit und so, das ist ja alles überfahren worden von der künstlichen Welt auch. Das meldet sich ja auch wieder, das ist ja nicht weg, das ist ja da, das möchte auch irgendwo gelebt werden. Und so möchte auch die Beziehung zur Natur gelebt werden, auch die Sinnlichkeit in der Beziehung zur Natur, die Herzlichkeit. Das bricht jetzt in dieser Zeit, wo wir das künstliche System so auf die Spitze getrieben haben mit der digitalen Revolution. Jetzt kommt auf der anderen Seite auch die Sehnsucht nach der Natur wieder viel stärker.
Würden Sie sagen, dass wir uns, was das angeht, in einer zweiten Renaissance befinden, so wie die Romantiker mal die Natur auch romantisiert haben, nach dem Motto, das kann ja nicht euer Ernst sein.
Ja, ich glaube, in so einer Phase sind wir wieder drin. Mhm. Wir haben jetzt die große Chance, wir haben eine ganz große Chance, diese Lücke jetzt, eine Brücke zu schlagen. Wenn uns das gelingt, Bauch, Herz und Kopf in Einklang zu bringen, da wieder eine Verbindung herzustellen, mit der Natur eine Verbindung herzustellen, dann sind wir auch im Umgang mit anderen Menschen ganz anders auf einmal. Dann denkt man nicht sofort, wie kann mir der nützlich sein oder so. Also wir wählen ja heute auch schon die Partner aus, indem wir gucken, bringt mir der einen Vorteil oder nicht. Das ist ja auch eine ganz
andere. Der sieht zwar nicht so aus, wie ich mir so, aber der Kohle wirtschaftlich.
Verbindung und so weiter.
Das ist alles Quatsch.
Das ist ziemlich irre. Ja. Gell? Wir bauen uns da ja unglückliche Lebenswege zusammen, gell? Die uns wirklich kein Glück bringen und wir sollten viel mehr wieder, also was heißt sollten, aber da ist ja eine Ursehnsucht, meldet sich jetzt in den Menschen, das merke ich bei vielen. Also ich habe ganz viele Leute in den Ausbildungen drin, die, am Anfang haben wir das nämlich definiert von der Hochschule aus, haben gesagt, ja, das ist für Leute im Gesundheitswesen doch sehr interessant, dass die da so eine berufliche Fortbildung machen, in Gastronomie, Wellness und so weiter ist das interessant.
Bei den grünen Berufen. Trend werden, ja.
Genau, ja. Ne? Und bei den Lehrern und Erziehern, das waren so die, was die Hochschule definiert hat. Da kommen auch Leute her, logischerweise auch große Anteile. Aber was in den letzten Jahren total zugenommen hat, ist, dass Leute von der EZB, waren schon aus der Chefetage von der EZB, habe ich nachher erst erfahren, Leute da.
Ja, aus die Banken, wollen auch mal wissen, wie Bitterstoffe tatsächlich sind.
Genau.
Ja, ist so. Das wollen die mal.
Die finden das cool und die merken auch, dass irgendwo jene Vaplü ist. Ja? Das merken die auch.
Ja. Ne? Ja. Sie sprachen viel mit Wortsport in Ihrem Buch, was ich natürlich immer gut finde, zum Beispiel auch Aufbau statt Raubbau. Mhm. Lassen Sie uns mal praktisch werden. Wir haben hier Wald natürlich, was man toll sehen kann in diesem Thoma House Building. Mhm. Wenn ich da jetzt in den Wald marschiere, das ist natürlich auch Forst. Ne?
Hier geht's noch.
Mhm. Kann ich,
aber es ist schon Forst.
Ja, aber woran kann ich, was kann ich denn essen? Wie kann ich denn einsteigen ins Thema? Ich wohne jetzt gar nicht im Wald, aber muss ich mit der S-Bahn bis zur Lenzstation fahren? Wie kann ich einsteigen? Ich sage, probiere ich jetzt mal aus.
Ja, also Wald ist heute halt die beste Adresse, weil das ist noch das Naturnächste. Der ursprüngliche Wald ist schon weitestgehend bei uns zum Forst, also zum Nutzwald umgestaltet worden. Aber wir haben im Wald ja Nutzungszyklen oder Nutzungszeiträume von 100 Jahren ungefähr, bis wieder die Bäume geerntet werden. Auf dem Acker jedes Jahr. Und auf dem Acker wissen wir, was da alles draufkommt. Im Wald ist es ja nicht so der Fall. Und im Wald habe ich noch Aufbau im Sinne von, da wird Humus aufgebaut. Da wird organische Substanz aufgebaut.
Vielleicht mal zur Zeit. Die Erde braucht für 8 cm Humus 1000 Jahre.
1000 Jahre, genau.
Das muss ich mir vorstellen.
Ja.
Also wenn ich da reingehe und habe 30 cm, dann sind das 8, 16, 24. Mhm. Das ist brutal, 1000 Jahre.
Mhm. Ja, das ist wirklich irre, weil das muss uns bewusst sein. Bei uns in Mitteleuropa, die Eiszeit ist noch gar nicht so lange her. Das sind 10, 12.000 Jahre. Und als die Gletscher weggingen, da hatten wir hier nur Sand und Kies, Schotterzeugs, ne, Felszeug rumliegen. Da war gar nichts. Und dann fingen die Pioniere, das ist alles ein Geschenk der Pflanzen. Da kamen dann die ersten Birken, Weiden, sonst was, die ersten Kräutlein und haben erstmal Flechten, Moose und so. Und die Pioniere und haben durch ihr Wachsen, Gedeihen und Vergehen zusammen mit den Destruenten den Humusboden, die Basis geschaffen für die anspruchsvolleren, also sowas wie eine Linde oder eine, was wir heute Buche, Eiche und so weiter, die sind ein bisschen anspruchsvoller. Die wollten vorneweg, dass mal die Birke zum Beispiel schon mal vorneweg geht und was aufbaut. Ne? Und dieser Prozess, der hat sich dann noch weiterentwickelt. Das sind 12.000 Jahre. Das ist nichts erdgeschichtlich gesehen. Und das ist heute unsere Lebensgrundlage, ne? Worauf wir ackern. Und jetzt kommt ein Turbobauer her und macht Rollrasen, ne? Und sägt dann 3 Zentimeter Boden ab und verkauft das irgendwo hin. Der kann sich ausrechnen, wie viele 100 Jahre das sind.
Ja. Ne? Das gehört wirklich, ihm auch gar nicht.
Das gehört ihm nicht. Das habe ich da auch reingeschrieben. Wir haben ja auch Eigentum verpflichtet.
Ja.
Steht eigentlich irgendwo im Gesetz. Ne? Und meiner Ansicht nach, oder früher war das ja auch was Selbstverständliches, dass wenn man noch familienbäuerliche Landwirtschaft hat, da wollte ja der Bauer auch unbedingt seinen Nachkommen einen Hof übergeben, der auch tragfähig ist, wo der Boden was taugt. Ja? Der wollte ja keine Wüste übergeben. Und heute haben wir das eben entkoppelt, weil wir haben ja immer mehr die Situation, dass die in solche Größenordnungen, in der EU-Landwirtschaft, in solche Größenordnungen reinwachsen müssen, wo ein Mähdrescher kostet eben 1 Million. Der neue Stall für die Kühe, sehe ich jetzt im Allgäu, sind Investitionen, die auch in den Millionenbereich reingehen. Es gibt jetzt schon Ställe in MacPom oder irgendwo, in den neuen Ländern, ist es ja völlig durchindustrialisiert aufgrund der Vorgeschichte mit der DDR, mit der Landenteignung und so weiter. Da haben wir ja viel größere
Parzellen, ja.
Parzellen, da sind es locker immer mal ein paar hundert oder paar tausend Hektar und dann eben auch 40.000 Schweine in einem Stall oder so.
Das muss man sich mal vorstellen.
Und das sind ja keine Bauern mehr, sondern das sind alles Kapitalgesellschaften und da hängt es mit dem Geld wieder zusammen. Mhm. Ne? Und Angestellte, die das machen. So, und da habe ich das entkoppelt, weil ein Angestellter, der sagt ja so um 8 fange ich an oder so, oder ich habe Nachtschicht mit den Viechern oder irgendwas. Ja.
Der hat auch keine Beziehung mehr zu den Tieren.
Ja, und zum Feld auch nicht. Ne? Das wird dann einfach abgeerntet und der Obermanager oben drüber, der guckt natürlich auch, weil er dann womöglich, wenn das noch börsennotiert ist, muss der Kurs steigen, damit er wieder aussteigen kann und so. Das ist, dem ist so die Ackerkrume, die Humussubstanz im Boden scheißegal.
Ja, der will mit diesem Dreck nichts zu tun haben.
Genau so ist es. Ja, ja. Und dann führt es dahin, dass der Boden immer mehr verarmt. Da haben wir nämlich dann Raubbau, weil die organische Substanz wird ja immer abgeerntet. Das Bodenleben wird systematisch vergiftet, ne? Also weil diese Glyphosat ist jetzt das große Stichwort, ist ja auch gut, dass das den Menschen so bewusst wurde, aber dass das Teuflische daran, an diesen ganzen Spritzmitteln ist, dass
Träger.
Trägersubstanzen so unheimlich mit Schwermetallen...
Wenn du solche Trägersubstanzen in deiner Privatwohnung ausbringen würdest, kämpfst du dran wegen Körperverletzungen.
Ja,
ich habe da mal ein bisschen Blei, Cadmium, was sonst noch
in der Chemie,
Arsen rein, wie jetzt? Ja, ich habe das gedüngt, aber ich habe es mit Monsanto verkleidet, Tarnung.
Ja.
Sie haben sie wohl nicht mal alle. Das packen wir auf die Felder und das ist aber überall nur ein bisschen, aber wir haben von jeder überall ganz viel ein bisschen und das müssen Sie erstmal nachweisen, dass das gefährlich ist. Ich musste auch jahrzehntelang muss man nachweisen, dass Rauchen ungesund sein könnte.
Ist Wahnsinn.
Das ist irre, ist
komplett verdreht. Ne? Ja. Diese Verdrehung, das ist das Teuflische heute, das muss man echt sagen.
Aber man muss schon sagen, die Leistung der modernen Gesellschaft, der Zivilisation ist, dass sie bestimmt, wie wir auf das, was uns augenscheinlich schadet, den Fokus derjenigen richten, also wie wir es einordnen, die den Schaden anrichten. Das ist eine große Leistung.
Das ist in sich sehr clever und sehr, da ist, steckt viel in fehlgeleitete Intelligenz drin. Jetzt müssen wir uns nur mal überlegen, also das habe ich mir oft, ist mir selber ja auch so passiert, also wo ich dachte, Mensch, die Lebenskraft, die Intelligenz der Jugend, die wird einfach brutalst ausgesaugt und ausgenutzt und in die falsche Richtung gelenkt. Ne? Also deswegen habe ich ja dann auch bedingungsloses Grundeinkommen, wir springen jetzt ein bisschen rum in den Themen.
Das passt aber alles. Aber, da sind wir, also Sie sind fürs bedingungslose Grundeinkommen.
Ja, weil was mir auch bewusst wurde beim Schreiben, dachte ich, Mensch, guck mal, der Kasus Knaxus beim bedingungslosen Grundeinkommen ist doch tatsächlich, mit welchem Menschenbild sehe ich eigentlich andere Menschen? Wenn ich über andere schlecht denke, wenn ich nur denke, ist eine faule Sau, wird sich jetzt nur in die Hängematte legen, nutzt mich eh bloß aus.
Ja, ich soll arbeiten und der will die Kohle abgreifen.
Der will ja nur so. Dann, das wird ja sofort gesagt, wenn man das oft so anbringt, ne? Dann wird es nie was werden. Und dann werden Argumente vorgeschoben, wie zu teuer können wir uns nicht leisten, sonst was alles. Wenn ich aber mit einem anderen Menschenbild rangehe, wenn ich sage, Mensch, in jedem brennt doch ein göttlicher Funken, jeder hat doch Talente, haben wir in der Steinzeit ja auch gelebt.
Und der jetzt stark gefrustete Mensch wird sich auch dann unter diesen Bedingungen langsam verändern.
So ist es.
Der wird wieder was in sich entdecken. Ja. Jetzt hast du vielleicht sogar recht, dann sage ich, ich greife jetzt erstmal ab, ihr Schweine.
Das ist auch gut so.
Die Wut muss raus,
sie schreiben im Buch. Ja, ich habe auch einen Medizinkasten hinten drin, weil ich bin auch so ein Mensch, ich reg mich dann auch wieder schnell auf, aber ich habe auch die Parallelspur laufen, wie Markus. Das ist jetzt diese Krise, in der wir sind, die haben wir uns selber geschaffen und das ist auch, das ist jetzt, wie es ist.
Und eine Chance.
Und das ist gleichzeitig, im Chinesischen heißt es auch Chance. Genau. Mhm. Und wenn wir jetzt, habe ich selber alles durchlebt, man kriegt Angst vor Zusammenbruch, man kann sich ohnmächtig fühlen gegenüber so einem Konzern oder gegen Atomwaffen oder sonst was, NATO und so weiter. Locker kann man sich ohnmächtig fühlen. Man kann eine Sauwut kriegen und so weiter, ja. Da ist es einfach gut, wenn man wieder runterkommt auf die sachliche Ebene und sich das reguliert. Man schadet sich selber. Mhm. Und wenn ich mich aufreibe im Kampf gegen, vergeude ich meine Lebenszeit. Das ist echt meine, habe ich selber auch lange gemacht. Ja. Also möchte ich einfach mal so als Gedankenanstoß geben.
Man muss nicht immer zum Bilderberger-Treffen fahren,
nee,
um sich dort zeigen zu lassen, dass sie einfach mit ziemlich viel Polizei einfach nur die Ohnmacht präsentieren. Ja, man muss nicht immer nach Rammstein fahren.
Wird der Hals doch immer dicker.
Sondern man kann es auch anders machen. Ja. Das heißt nicht, dass man das ignorieren soll.
Na, gar nicht. Ja. Ich bin ja auch informiert und so. Ich gucke das an, aber ich gucke das inzwischen relativ emotionslos an und sage so, jetzt gehst du nochmal auf die blauen Seiten der Tagesschau, gehst mal drüber, was will das System, dass ich jetzt weiß oder so. Mhm. Und
mache ich aber nicht.
Muss ich ein bisschen informiert sein, was die denken, wie die drauf sind. Mhm. Ja?
Oder wie sie mich noch einschätzen.
So, genau. Wie dumm halten sie mich eigentlich? Und dann mache ich jetzt, und das ist wichtig, für etwas. Wir sind doch Ausdruckswesen. Wir sind heute der Begriff Eindruckswesen, Ausdruckswesen. Das ist auch sowas, weil alles, was auf uns niederprasselt, das sind ja alles Eindrücke. Das muss ich alles aufnehmen. Das ist auch Nahrung, aber auch keine gute.
Ja. Ne?
Diese Nahrung, diese Nahrungsschnipsel, diese
Informationsschnipsel.
Ja? Ja. Das ist wie wenn ich das Buch jetzt durch einen Schredder laufen lasse und dann gucke ich mir diese Schnipsel an. Ich kann nichts mehr damit anfangen. Mhm. Also das Gesamtbild ist doch das, was trägt. Und und dann vor allem muss man wieder, einfach wenn man wütend ist, okay, dann ist so, dann mal Sport machen oder in den Wald gehen oder ein Lied singen. Singen ist auch was Tolles oder tanzen. Findet jeder seinen Weg, um sich davon zu befreien. Und dann überlegen, einen Moment, was ist eigentlich meine Botschaft fürs Leben? Oder was möchte ich denn, für was brennt denn meine Seele? Oder was macht mir Spaß?
Herr Strauß, lassen Sie uns konkret nochmal zurück zum Wald gehen. Also ich sage, okay, probiere ich jetzt mal aus, ich habe Hunger, was kann ich denn da jetzt essen?
Zum Beispiel,
wie kann ich einsteigen ins Thema, also ins Essensthema?
Also im Moment Winter, selbst da können wir noch bei Lindenbäumen zum Beispiel super leckere Knospen pflücken. Die haben dann tolle Schleimstoffe, wenn es jetzt jemand im Hals kratzt im Winter.
So was soll es ja geben.
Ja, soll mal vorkommen, genau. Dann also Lindenknospen und später natürlich ab April, Mai die Lindenblätter. Ist ein sagenhaft guter Salat, schmeckt wirklich gut. Mhm. Lindenblüten sind ja bekannt dann wieder als Heiltee und so weiter. Ne? Dann, also das war jetzt ein Baum, machen wir noch ein Kraut auf der Wiese. Auf der Wiese würde ich jetzt zum Beispiel Löwenzahn empfehlen, aber eine Wiese ohne Gülle bitte, ne? Also Naturwiese.
Wo wächst denn dieser Löwenzahn? Kann ich den erkennen?
Ja, also Löwenzahn hoffe ich noch, dass manche das erkennen. Löwenzahn ist dann das, später gibt es die Pusteblume. Ne? Also Blüte,
okay, das ist der Löwenzahn.
Das ist der Löwenzahn.
Der mit der Pusteblume.
Der mit der Pusteblume.
Da gibt es die Fernsehsendung dazu, das können jetzt einige wieder verstehen.
Genau.
Also gab es eine.
Ja, und davon die Blätter, auch die gelben Blüten. Also auf meiner Homepage mache ich dann immer jahreszeitlich passende Rezepte hin, kann man sich da angucken. Da ist dann mit Löwenzahn immer dieser Löwenzahnblütencurry oder sowas, weil die Blüten, die schmecken sagenhaft gut in so einer Currysoße und einfach ein Reis oder eine Hirse dazu, zum Beispiel. Ein vollwertiges Gericht. Dann die Blätter natürlich im Salat. Dann, was auch Bärlauch ist ja die Pflanze, die so die erste große Welle gebracht hat. Also Bärlauch ist inzwischen in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und man merkt jetzt, wie eine Pflanze nach der anderen nachzieht. Und da merkt man, dass diese, was ich da als natürliche Revolution, ist ein evolutionärer Vorgang, wie die Reintegration der essbaren Wildpflanzen in unsere Alltagskultur, dass die schon am Laufen ist. Ja? Mhm. Der Bärlauch ist ja schon da. Es gibt ja also Bärlauchspätzle im Schwäbischen und Bärlauchwürste und Bärlauchpesto sowieso. Bärlauchnudeln ist ja im Frühling alles voll mit Bärlauch inzwischen. Mhm. Ne?
Aber Sie wollen ja auch, dass man eben im Supermarkt zum Beispiel, wenn man einkauft, so kaufe ich generell ein. Ja. Ich versuche so viel wie möglich Lebensmittel zu kaufen, ja, die Natur selbst so hergestellt hat.
Genau.
Also was ich, die nicht mehr bearbeitet oder verarbeitet wurden, sondern das ist eine Frucht, das ist Gemüse, das ist so. Und dann versuche ich natürlich nicht aus der großen Landwirtschaft, sondern die ist halt schrumpelig, die Gurke. Mir egal, die nehme ich und da muss ich auch nicht noch, die ist auch nicht einzeln in Plastik verpackt und alles noch abwaschen und da, ich weiß, die kommt einfach direkt von Monsanto. Das ist eigentlich hier Brust oder Keule mit Finesse, nur anders sieht es aus. Also das ist auch ein Tipp hier von Ihnen, dass man sagen, würde deine Großmutter das noch als Lebensmittel
erkannt haben? Genau, das ist die Krux. Genauso ist es. Und wenn ich damit durch den Supermarkt gehe, bleibt ja fast nichts übrig von diesem Laden. Ja. Aber das kann man dann tatsächlich essen. Also Kartoffeln oder was ich gerne kaufe, ist zum Beispiel einfach Hafergetreide. Natürlich immer man muss generell die Flucht in die Qualität antreten.
Also schönes Wort.
Ja, Flucht ist in die echt Qualität. Flucht, ja. Und in richtiges Bio. Also EU-Bio ist ja auch schon verwässert. Also richtiges ist sowas wie Demeter oder Bioland oder Naturland.
Mhm. Und jetzt kommt aber jemand und sagt, das kann ich mir gar nicht leisten.
Ja, das wusste ich, dass das kommt. Also, das stimmt so nicht. Also wenn ich natürlich jetzt Convenience Food im Bioladen kaufe, dann wird es sauteuer. Mhm. Mache ich aber bewusst nicht. Sondern besagter Hafer kann ich im Kilopack kaufen oder sogar, ich kann mir auch ein Säckchen kaufen mit 5 Kilo oder 10 Kilo. Das muss man manchmal bestellen. Das gibt es ja jetzt nicht so einfach im Regal. Mhm. Aber im Bioladen können die einem das besorgen. Dann sinkt der Kilopreis schon rapide, auch bei Hirse oder sowas. Und dann habe ich mir so eine Flockenquetsche. Ist eben mechanisch. Dann drehe ich morgen selber die Haferflocken durch. Und damit kann man auch deftige Gerichte machen. Kann man so Frikadellen machen und sonst was alles. Schmeckt super. Frisch durchgedrehter Hafer. Ganz anders, wie das seit Monaten in der Tüte liegend und schon oxidiert und so. Und kostet wirklich ein Apfel und ein Ei. Ne? Und dazu mache ich mir jetzt zum Beispiel Girschgemüse oder Brennnesselspinat. Mhm.
Den ich draußen selbst sammeln kann.
Ja, selber. Ja, klar. Mhm. Im Wald. Also ich würde die Brennnesseln jetzt nicht am Bach sammeln. Also an einem natürlichen Bach schon, aber weil am Bach wachsen die ja gerne, weil da immer vom Bach bei Hochwasser gedüngt wird. Brennnessel wächst gerne, wo viel Schmackes im Boden ist. Ja. Ich würde es da sammeln, wo da halt das Gewässer gut ist und in vielen Gegenden haben wir keine guten Gewässer mehr, weil, also in Frankfurt weiß ich das, habe ich mal gelesen, ein Drittel des Mains ist Wasser aus Kläranlagen. Bei normalem Wasserstand. Ne? Ja. Und da schwimmt ja alles Mögliche drin rum. Also das ist dann ja auch irgendwie...
Die ganzen Abfälle von...
die Medikamente.
Medikamente
und so. Ja. Das kommt ja in der Kläranlage nicht raus. Habe ich dann irgendwie, war schon ja in der Brennnessel drin, ist nicht untersucht, aber möchte nicht darauf ankommen lassen. Also deswegen war vorher der Wald so wichtig, weil im Wald habe ich ja den ganzen Schrott nicht drin und im Wald wachsen auch viel Brennnesseln, da sind sie von Natur aus gedüngt, weil da kommt immer die Blätter runter. Wenn dann im Wald mal so ein Lichtfleck ist, da habe ich prompt viele Kräuter. Da habe ich oft Girsch, da habe ich Brennnessel oder am Waldwegrand entlang oder die Knoblauchsrauke wächst da, super
Pflanzen. Also man kann sich das auf Ihrer Seite, blenden wir jetzt übrigens ein, kann man sich das angucken. Aber Sie müssen auch sagen, man sollte jetzt nicht jeden Pilz, der irgendwie bunt aussieht...
Nee, Pilze, Vorsicht.
Ja? Da muss man schon ein bisschen...
Ja, da muss man... Also bei Pilzen ist nochmal ein anderes Thema. Ich konzentriere mich ja auf die Pflanzen. Und beim Thema essbare Wildpflanzen, das wollte ich vorher noch mal, ist kurz untergegangen, der Begriff Kräuter, haben wir gesagt, ist immer so wenig. Ich spreche bewusst immer von essbaren Wildpflanzen, weil da sind auch die Bäume dabei und die Sträucher und die Kräuter. Da haben wir alle drei dabei, auch die Stauden, 4 sogar.
Da gibt es jede Menge essbares
und
Material.
Und da gibt es ganz viele essbare. Also letzten Herbst hatten wir jetzt ja so viel Eicheln und Bucheckern. Ne? Und die Bucheckern sind super schmackhaft, muss man nur rösten, weil ein bisschen Blausäure drin ist. Ja. Und dann ganz hoher Eiweißanteil zum Beispiel.
Könnte man Bodybuilder wusste man früher, wenn man die Schweine da reingehauen hat.
Genau so ist es.
Damit die schön fett werden und so weiter.
Ja, genau. Das waren die Mastjahre. Also wir haben tolle Lebensmittel. Ich weiß schon, also jetzt gerade das Bucheckern sammeln ist auch zeitaufwendig und das Schälen dann und so auch, das ist schon klar. Aber da muss man vielleicht noch dazu sagen, oder Sie haben es vorher vom Geld gehabt, die Natur schenkt uns das alles. Ja. Das ist schon mal, das sind wirklich Geschenke. Ja. Also da wird nicht mit Euro, das
sitzt. Und du bist auch noch in der Natur.
Und dann kommt
und dann das, kriegst du auch noch diese ganzen Geruchstoffe, ja, in 2 Meter Höhe oder 1 Meter Höhe, was die Bäume von sich
die
geben.
Die Terpene.
Das ist alles gut für dich. Das ist eigentlich, du benutzt einen Arzneikasten. Ja. Das bringt dir auch richtig was.
Das ist jetzt kein esoterisches Gelaber, sondern das ist inzwischen schulmedizinisch nachgewiesen, dass diese Terpene, man spricht ja von Waldbaden, oder es kommt, also wissenschaftlich untersucht ist es in Japan und Korea.
Die machen das auch richtig,
Und die machen das richtig. Die haben das auch in Krankenhäuser, in Kur- und Heilpläne eingebettet und so. Die sprechen von Shinrin-Yoku. Und das ist schulmedizinisch in Ostasien nachgewiesen, dass der im Blut der Gehalt an den T-Killerzellen um 40% ansteigt nach einem Tag im Wald. Mhm. Das ist praktisch der schulmedizinische Nachweis dafür, dass der Sonntagsspaziergang unserer Großeltern eine Heilwirkung hat. Ne? Ja. Einmal in der Woche rein in den Wald.
Ja.
Und dein Immunsystem tankt voll auf. Mhm. Und der Effekt ist 7 Tage nachweisbar.
Das heißt, nach 7 Tagen gehst du mal wieder in den Wald.
Genau, Ne? Und wenn ich jetzt, also ich bin im Wald und sammle dort was, da habe ich mehrere Nutzen. Also ich habe eine sanfte Bewegung, ich mache da Spaziergang, ich bück mich mal, ich kann ja auch ein paar Yoga-Übungen oder einfach mal irgendwo hinhocken und auf einen Vogel lauschen.
Das ich muss dann auch nicht mehr nur im Büro sitzen und das kompensieren mit Extremsport. Wo ich wieder die Chirurgie am Ende brauche.
Ja, ja, genau, so ist es. Ja. Weil viel dieser Sportarten machen wir heute auch, weil unser Leben so langweilig geworden ist. Dann brauchen wir mal den Thrill, dann müssen wir irgendwo runterhüpfen oder ganz schnell sein oder so. Das ist ja nur, ich denke das auch, also mein Leben ist spannend genug, ich brauche das in der Art und Weise gar nicht so. Mhm.
Lassen Sie uns, weil wir, was Sie in Ihrem Buch beschreiben, ist ja auch, dass wir vollkommen entkoppelt sind von dem Rhythmus und von der Sprache der Natur. Wir versuchen ein unnatürliches Leben zu leben oder man erklärt uns, es wäre ein natürliches Leben, es ist vollkommen unnatürlich und es ist eben nicht synchron mit uns, mit unserem Inneren, wie wir eigentlich aufgestellt sind, weil wir kommen ja natürlich auf die Welt.
Ja.
Oft wahrscheinlich jetzt schon mit Kaiserschnitt, weil schneller es geht
ist,
und man verdient auch was beim Klinikum.
Weil es am Wochenende passiert.
Genau, ich
muss ja reinpassen, ich muss die Arbeitszeit. Gell?
Aber lassen Sie uns mal, weil wir auch über Schule gesprochen haben, Bulimie lernen, lassen Sie uns mal über, es gibt ja jetzt den neuesten Wahnsinn, wo uns erzählt wird, alle sind gleich.
Mhm.
Das ist jetzt super dumme Rotti, alle sind gleich. Ich habe übrigens noch eine coole Idee gehabt, als ich Ihr Buch gelesen habe. Mhm. Also Frauen und Männer, da haben wir uns noch entschieden, das ist jetzt alles Gendern, das ist alles Erziehungsfragen. Mhm. Wie stehen Sie denn dazu? Sind Jungs Männer, sind Jungs Mädchen, sind Mädchen Jungs? Und das ist nur eine Frage, wenn ich die sollen sich mal entscheiden? Also die sollen sich später mal entscheiden, ist das
so? Ja, genau.
Ja. Ist das so? Lustig, ist das eine Vorgabe von den Eltern, einen Jungen wie einen Jungen zu behandeln?
Ja,
oder ein Mädchen wie ein Mädchen?
Ja, ein Blick aus dem Fenster genügt völlig. Also in der Natur haben wir immer die Polarität zwischen männlich und
männlich. Aber sind wir wahnsinnig?
Ja,
ich würde da noch weitergehen. Ich sage, es gibt im Grunde auch keine Unterschiede zwischen Tieren und Menschen. Pflanzen und Käfern, das ist alles dasselbe.
Ja, am Ende.
Ist das alles dasselbe?
Das hört sich alles so super an. Ja.
Wasser, Würmer, Abiturient.
Ja.
Alles total. Dasselbe. Das ist total, alles durchgegendert. Komplett. Die Sonne, Planetensysteme, alles, Vulkane. Ist alles dasselbe. Ist alles Leben.
Toll.
Boom.
Wer denkt sich denn, alles nichts.
Aber wer denkt sich denn diesen Quatsch aus?
Ja,
können Sie mir das mal sagen?
Ja, weiß ich auch.
Ich finde es ja gut, dass man Möglichkeiten hat. Aber was ist denn das? Das haben ja die Grünen auch stark, treiben das ja auch stark voran.
Ich
bin von den Grünen da sehr enttäuscht.
Ich habe die jahrelang gewählt.
Sie waren das auch, ja?
Ja, ich auch, ja. Bis sie dann halt olivgrün wurden und dann war es halt auch mal Schluss, gell?
Was ist das?
Aber
ist das der letzte Versuch? Also wenn man sich darauf einlässt, ist man vollkommen orientierungslos?
Ja, es ist, glaube ich, die letzten Zuckungen der komplett übertriebenen Ideologisierung allem. Also das ist so, man treibt es jetzt auf die absolute Spitze, weil das ist eine totale Kopfgeburt. Es ist total entkoppelt von dem, was tatsächlich ist. Ja? Also, wenn man jetzt böse denkt, könnte man auch meinen, je stärker traumatisiert die Menschen sind, weil das passiert dann ja mit Kindern, wenn ich das mache, umso leichter sind sie dann auch beherrschbar oder sie sind ja dann gar nicht mehr in ihrer Kraft. Ne? Ja. Also, wie wenn ich irgendwo einen Stecker ziehe.
Ja.
Weil das ist ja... Das ist ja auch ein uraltes Spiel, dass man auch Sexualität und Körperlichkeit mit der Kirche und so weiter, mit den ganzen, es steckt ja nicht nur jetzt in unseren Kirchen drin, das ist ja in allen Religionen, in allen institutionalisierten
Religionen.
So muss man das präzise formulieren, sonst, ich bin ja eigentlich ein sehr gläubiger Mensch, aber natürlich nichts, was jetzt mit Machtstrukturen zu tun hat, weil da wird es sofort verfälscht im Sinne der Herrschaft, dass die Pyramide am Stehen bleibt, weil der, das haben wir vorher noch gar nicht so gesagt, weil der Waffenträger alleine kann die Pyramide nicht halten. Da braucht es immer noch den Priester dazu.
Mhm.
Ne? Der sagt, nur über mich kriegst du den Kontakt nach oben. Das ist natürlich auch irre, ne? Ja. Also das geht immer, dabei haben wir den direkten Bezug, ja? Also jeder, der in der Natur schon mal so eine Herzöffnung erlebt hat und sich so verbunden gefühlt hat oder so Glücksmomente, oder das kann man auf einem Gipfel haben oder wo auch immer, oder manchmal hat man das auch mitten irgendwo anders, wo man es gar nicht erwartet oder so, aber wo man einfach so den Frieden spüren kann und die Verbundenheit und eigentlich Liebe, also Herzqualität. Mhm. Da merkt man dann, dass man keinen Mittler braucht, dass das eine Anmaßung ist. Mhm. Und dass sich da jemand anmaßt, jetzt der Priester zu sein. Und
der versucht
leitet auch, der Macht ab und, ja, und hält da die Hand auf.
Ja,
und
es sagt, gibt natürlich auch andere Priester, muss man dazu sagen. Wir haben ja ein langes Interview gehabt mit Drewermann. Das ist ja nicht so jemand, der sagt eben...
Sonst ist er nicht mehr in der
Hierarchie. Ja, er ist nicht mehr dabei, natürlich. Ja. Also, ja. Aber eigentlich ist es gut,
ja,
dass er nicht mehr dabei ist. Er braucht ja auch die nicht. Aber lassen Sie uns nochmal praktisch zu den Lebensmitteln zurückkommen. Saisonal, regional und natürlich. Mhm. Ich glaube, wir haben ja das Volk, wenn man jetzt darüber redet, sagt, ja, ist schon klar, aber wir sind jetzt gewohnt, dass wir jeden Tag bis 23 Uhr in Berlin in den Supermarkt gehen können und wir kriegen da immer alles. Mhm. Ist das vielleicht eine Hybris, die wir aufgeben müssen, dass es unnatürlich ist, dass es immer jederzeit alles gibt?
Ja, Erdbeeren an Weihnachten sind einfach Quatsch. Ja. Ja,
es gibt Saisonartikel und es endet alles. Es hat alles Konsequenzen. Mhm. Diese Jahreszeit hat Konsequenzen. Mhm. Wenn ich mich vollkommen gegen den Rhythmus bewege, hat das Konsequenzen für meine Gesundheit. Mhm. So ist das alles. Wir glauben immer, alles, wir können alles machen, es hätte nie Konsequenzen.
Ja.
Auch unser Umgang, wenn alle Menschen Verbrennungsmotoren laufen lassen, alle das Erdöl aus dem Boden holen, dann hat das keine Konsequenzen. Was war immer schon so, die Sonne ist dran schon. Mhm. Das ist, da sind wir in der Klimadiskussion. Ja. Ich habe nur Experten im Netz. Ja. Und ich denke, Junge, stell dich doch mal in deine Garage, auch eine große, und lass den Motor laufen. Mhm. Hat das Konsequenzen oder nicht? Oder war das schon immer so?
Ja,
sicher. Irgendwann wird es dich nicht mehr geben.
Ja.
Aber warum ist das so, dass der Mensch immer denkt, ach, es hat keine Konsequenzen für ihn. Er kann machen, was er will. Mhm. Hat keine Konsequenzen.
Ja, es ist wieder der Punkt, man kann das alles davon ableiten, dass uns die Verbindung zur Natur komplett, auch unsere eigene Natürlichkeit, ist ja uns komplett abhanden gekommen. Ne? Und nur aus diesem rein rationalen, verkopften Denken heraus kann ich mir sowas erklären.
Wir leben in einer, ich glaube, die unnatürlichste Welt, in der wir leben, würden Sie das unterschreiben, habe ich das richtig rausgesucht, ist, dass wir glauben, die von uns, alles, was wir denken, sagen, sprechen, die Interpretation sei die Realität. Ist das so, dass wir wir interpretieren das und das ist dann richtig?
Ja,
wir sagen, was Welt ist, was gesund ist, was richtig ist, was falsch ist und das stimmt.
Wir sehen das aus dieser rationalen, künstlichen Perspektive heraus. Durch diese Brille durchsehen wir das alles. Und das ist einfach dann eine Projektion letztendlich.
Mhm. Wie lange wird das so noch weitergehen?
Nicht mehr lang, weil es die Systeme in der Natur so nicht mehr mitmachen. Mhm. Ne? Das ist ganz klar. Und das Umdenken findet ja auch statt. Und da sollte man vielleicht nochmal betonen, dass es jetzt, oder einfach dazu aufrufen, dass es ja auch schön ist, jetzt sich umzuorientieren und zu sagen, hey, ich habe ein schöneres Leben, wenn ich jetzt mich für Dinge einsetze und zum Beispiel mich entscheide jetzt mal, wenn der Frühling kommt, mal einen Brennnesselspinat so auszuprobieren oder sowas. Ne?
Sie sagen ja auch, man soll jetzt nicht von heute auf morgen komplett umschalten, sondern... Einschleichen habe ich das Wort.
Ja,
das kenne ich sonst eigentlich nur aus den neuen Bundesländern. Ja. Auch eingeschlichen. Ja, das ist ein schönes Wort aus dem Sächsischen. Etwas einschleichen in die Regale räumen.
Also,
wie soll man beim langsamen, es geht ja auch um die richtige Geschwindigkeit, nicht wieder von heute auf morgen. Ja, die Natur macht ja auch nicht Jahreszeit von heute auf morgen, sonst langsam geht das. Wie soll man in die Natürlichkeit über die Lebensmittel, sagen wir jetzt mal, wie kann man das in seine normalen, was man isst, einschleichen? Wie kann man da einsteigen?
Ja, das ist schon wichtig, weil jetzt ist ja zum Beispiel unsere Darmflora anders, wie wir halt leben, gewohnt. Und wenn ich jetzt von heute auf morgen alles komplett umstellen würde auf Brennnessel, Girsch und Co., dann wäre mein Verdauungstrakt aber wahrscheinlich ein bisschen überfordert. Mhm. Und zu viel Bitterstoffe am Anfang ist auch nichts und zu viel Ballaststoffe nicht und so weiter. Ne? Und, oder in der Brennnessel sind auch Histamine drin und so. Also deswegen einschleichend, das meint, mit kleinen Portionen auf jeden Fall beginnen. Also ich will jetzt auch keine Angst schüren oder so. Nüchternes Beispiel, ich würde einfach dann pro Tag so ein Büschel Wildkräuter pflücken, um es einfach zu machen, Girschblätter und Löwenzahnblätter, die klein schneiden und in einen biogezüchteten Kopfsalat reinschneiden. Mhm. Also so das wilde peu à peu reinbringen. Und dann wird man merken, das schmeckt schon intensiver, weil der Kopfsalat schmeckt eigentlich nach fast nichts. Das schmeckt nur nach dem, deswegen macht man ja so gerne einen gescheiten Essig oder ein Öl dran, damit das überhaupt mal nach was schmeckt. Wenn man das pur isst, schmeckt es nämlich nach nichts.
Gar nichts.
Eben.
Ja. Ne? Und die überzüchteten Lebensmittel mit den dünnen Zellwänden,
wo
sich die Läuse
lagen,
fantastisch,
so
muss ich wenig arbeiten.
Ne?
Muss man auch mal sagen, die klassischen, die naturbelassenen Lebensmittel, die sind so gewappnet, schon von der Farbe, dass diese Käfer das gar nicht erkennen oder schon drüber wegfliegen. Das ist zu viel Arbeit.
Super Erlebnis gehabt. Ich habe so Minzen geschenkt bekommen zum Geburtstag in so Topfware und habe die dann ausgepflanzt. Und die waren nach, also glaube nach einem Tag waren die von den Schnecken platt gefressen. Da war wirklich nichts mehr da. Oh, das ist ja doof, wenn der Besuch wieder kommt, kannst du die Minzen nicht mehr zeigen. Ja. Und die sind, im nächsten Jahr sind die aber dann wieder hochgekommen, aus diesen Wurzelrhizomen raus. Und dann waren die aber ausgewildert, ja. Und dann hatten die eben dickere Zellwände, ein dunkleres Grün und so weiter. Und dann haben die Viecher das gar nicht mehr erkannt, also weder Läuse. Und die Schnecken haben gedacht, ist zu hart zum Beißen, gehe ich lieber an das Weichere. Die standen wie eine Eins. Mhm. Da kann man das ganz genau nachvollziehen. Man muss nur ein bisschen beobachten draußen.
Dass diese Schädlinge, wie wir sie nennen, sich auf diese Lebensmittel der Art stürzen, hat damit zu tun, die werden von diesen, habe ich ein Buch gelernt, als krank erkannt. Genau. Das muss weg.
Ja. Und wir und das essen wir.
Das finde ich super. Ja.
Der Grünton ist eher ein Gelbton. Ja. Und da sehen die Viecher, oh, das muss aufgeräumt werden. Das ist deren Job draußen im Ökosystem. Ja.
So verblödet sind die noch nicht.
Ja. So was essen wir.
Genau.
Also einschleichend, kleine Portionchen, kleinschneiden, an Salat dran, bei dem besagten Bitterstofftee ein, zwei Tassen am Tag. Also immer auch in Resonanz mit sich selber bleiben. Jetzt nicht wieder eine Rosskur machen auf einmal und in die Übertreibung gehen, sondern wertschätzend, liebend, mitfühlend mit sich selber auch umgehen. Mhm. Sich selber jetzt auch nicht wieder verdammen, oh, jetzt habe ich 30 Jahre falsch gelebt und so. Es ist, wie es ist.
Ja. Ja? Es geht darum, nicht kurzfristig was zu ändern und dann wieder rückfällig zu werden, sondern sagen, ich möchte eigentlich komplett wie jetzt gegen den Wind kreuzen, ich möchte woanders hin. Ja. Das ist alles schön jetzt gewesen. Ja. Und wir sagen auch nicht, dass das alles schlecht war, sondern es ist ein Lernprozess. Ja, und wir können jetzt aber die vierte Revolution machen, und sagen, wir müssen in allen Bereichen zu einem vernünftigen Maß kommen. Ja. Und wir leben ja in einer Zeit, wo wir, sagt Jean Ziegler ja auch, wo Marx sich geirrt hat. Wir haben ja die maximale Fülle. Mhm. Bei uns verrotten die Lebensmittel ja in den Silos oder werden zu Spekulationszwecken dort gehortet, während wir sehr viel wegschmeißen und woanders wird gehungert, um die Preise stabil zu halten. Ja. Ich finde in Ihrem Buch, weil es sind ja 13 Thesen, geht es ja nicht nur um Lebensmittel, auch so etwas, jetzt kommt das schlimme Wort, und Sie deswegen besonders interessant als ehemaliger Finanzmann, Sie sagen, wir brauchen wieder ein Trennbankensystem. Mhm. Warum?
Ja, weil das doch gar nicht geht, was der normale Mensch unter einer Bank versteht. Ich ja am Anfang auch geglaubt habe, also eine Bank, die einfach Spargeld einsammelt und dann an die vergibt, die große Investitionen wie ein Haus oder sowas tätigen wollen. Das ist ja ehrliches Banking. Ja. Ne? Das muss man doch trennen von dem sogenannten Investmentbanking. Das ist auch schon so ein nebulöser Begriff. Und Finanzindustrie und so weiter, da habe ich ja auch reingeschrieben, das würde ich eigentlich nach dem, was ich geschrieben habe, müssen wir es gar nicht trennen, weil ich würde das eigentlich weitestgehend verbieten. Ja. Weil wozu braucht man das überhaupt? Ja. Dieses ganze, diese Verbriefung von irgendwelchen Rechten. Und da kommt ja auch schon wieder, das hat Dirk Müller ja neulich so schön erklärt, das Gleiche, was ich vorher mit dem Boden hatte, dass die Verantwortung gesplittet wird von dem Produkt. Mhm. Also da wird ja die Bank vergibt einen Kredit. Wenn es korrekt läuft, hat diese Bank, die den Kredit vergeben hat, ja auch die Verantwortung dafür. Sprich, die muss ja auch die Bonität prüfen. Und wenn das aber gleich wieder verbrieft und weiterverkauft wird und irgendwie gebündelt und so weiter und durch eine Ratingagentur durchgeschickt wird und dann in anderen Ländern wieder als sogenannte Wertpapiere verkauft wird, das hatten wir jetzt ja massenweise und jetzt schon wieder, dann habe ich ja die Verantwortung auch weg. Und das ist halt saugefährlich, klar. Mhm. Da kommt dann kommt die Gewinnmaximierung.
Die Gewinne werden privatisiert und
die Verluste müssen wir alle tragen.
Verstaatlicht, ne?
Oder der Hochfrequenzhandel. Ja. Und dieses Ganze würde ich einfach verbieten, weil das bringt, Finanzindustrie produziert nur Risiko. Mhm.
Dann lassen Sie uns, ich spreng's jetzt mal kurz durch. Ja. Direkte Demokratie bin ich ja ein großer Freund. Sie möchten, dass der Fraktionszwang endlich mal aufhört und dass die Menschen eben so entscheiden wie in aus dem Wahlkreis, den sie vertreten. Ja. Können Sie das erklären?
Ja, das ist die natürlichste Sache der Welt. Eigentlich müsste doch der Abgeordnete, den wir ins Parlament schicken, uns vertreten. Ja. Ja? Wir wissen ja, was passiert ist. Also,
wenn jetzt in Ihrem Wahlkreis die Bürger in Ihrem Wahlkreis sagen, wir möchten XY so nicht,
dann stimmt
der für Ihren Wahlkreis den Afghanistan-Einsatz.
Ja, dann sagen, Afghanistan machen wir nicht mehr mit unserem Militär und so weiter. Ne? Mhm. Oder Glyphosat wollen wir nicht mehr auf dem Acker und so weiter.
Wie würden diese Entscheidungen, wenn sie heute alle durchgewunken wurden, Glyphosat, überhaupt die ganzen militärischen Einsätze, Bankenrettung, wie würden die dann aussehen?
Das wäre alles nicht passiert. Das wäre alles nicht passiert.
Aber haben wir dann Demokratie?
Ja, da sieht man es ja. Das nennt sich halt so. Mhm. Aber es ist nicht das, was ja die Leute oder was ich auch früher, da wurden wir getäuscht. Mhm. Ne? Und wir haben uns selber jetzt eben halt in der Enttäuschung.
Was ja ganz gut eigentlich ist.
Genau. Aber es gibt schon die echte. Also ich meine, ich bin ja 100 Meter von der Schweizer Grenze aufgewachsen. Die haben ja mehr Demokratie. Die haben noch mehr von dieser direkten Demokratie. Mhm. Aber auch in der Schweiz gibt es diese Großbanken und so weiter. Das ist auch alles schon unterlaufen. Und die Schweizerische Nationalbank kauft auch ganz viel Schrott auf und so weiter. Ja. Und damit wird das auch alles enthebelt.
Faire Steuern, da habe ich was gelesen, was ich wirklich toll finde, dass es endlich mal einer geschrieben hat.
Echt?
Ja, ja. Eine der größten Landbesitzer, auch in diesem Land speziell, ist ja die Kirche.
Ja.
Bei uns, wir sprechen ja immer davon, dass Kirche und Staat getrennt ist. Ich weise immer darauf hin, dass in unserem Staat, Deutschland, der Staat für die Kirchen die Steuern eintreibt, die Kirchensteuer.
Ja.
Und man muss erstmal sich auskreuzen, sonst wird kassiert. Da müsste das mal auf irgendeinen anderen Zweig, alle zahlen Hundesteuern, weil sie theoretisch einen Hund haben können. Mhm. Mhm. Alle müssen Kfz-Steuern bezahlen. Also das, dafür gibt es immer, aber es kriegt ja jetzt nicht jeder ein Kindergeld, weil theoretisch ein Kind die Welt setzen kann. Aber das ist absurd. Sie möchten, dass die Kirchen besteuert werden und dass deren Landbesitz in Allgemeingut wird.
Ja, unbedingt.
Wenn man sowas äußert, lebt man aber verdammt gefährlich.
Okay, bis jetzt lebe ich noch.
Ja. Also, nee, aber wie sind Sie denn auf die Idee gekommen?
Naja, wenn man die historischen Zusammenhänge anguckt, finde ich das ungerecht. Also ich meine, wenn man jetzt so sich mit essbaren Wildpflanzen auseinandersetzt, früher die Leute, die Haga Zusas, also die Hexen, die das gemacht haben, es gab ja auch Hexer oder Schamanen oder so, wir wissen ja, was mit denen oft passiert ist, ne? Die waren halt nicht so nett fürs System oder man hat die als Sündenböcke irgendwo auch missbrauchen können und man hat die dann auch verbrannt und man hat ein richtiges Business draus gemacht. Ja. Also das ist eine der Einkunftsquellen. Ich meine, man hat ja bestimmt, das ist ja dann auch wirklich übertrieben worden, also übertrieben sowieso, falsche Wort, Entschuldigung, aber auf die Spitze getrieben worden, dieser Geschäftszweig. Man hat garantiert auch, also man muss gucken, wo ist eigentlich das Erbe von dieser Hexe hingegangen und da gab es, das hat ja die Kirche eingesackt, ne? Oder die Sache, was auch viele nicht wissen, nach der napoleonischen Zeit, es muss ungefähr 1805, 1810 rum gewesen sein, ist ja die, also zum Beispiel da, wo ich jetzt lebe, gab es den Fürstabt von Kempten, der war auch weltlicher Herrscher und hatte sein kleines Fürstentum. Und das ist ja dann ans Königreich Bayern gegangen und die Kirche wurde für den Verlust dieser ganzen Ländereien, das ist ja in Deutschland ganz oft passiert, entschädigt. Und das sind Entschädigungszahlungen, die zahlt der Staat bis heute. Ich meine, das ist über 200 Jahre her.
Ja.
Wo leben wir? Also ich meine, das ist doch unglaublich, dass die Kirche da so viel Geld kriegt. Und dann finde ich das auch, ehrlich gesagt, von den Kirchen sehr verlogen, dass wenn da Flüchtlinge kommen oder so, und dann das machen die sofort eine Spendenaktion. Dabei hocken die auf Milliarden von Geld. Die haben Tausende, zigtausende Eigentumswohnungen und so weiter. Da könnten die doch locker
sagen... Betonfabriken, das ist die katholische Kirche, es ist Wahnsinn.
Unglaublich, da könnten die locker sagen, jetzt verkaufen wir mal ein paar Wohnungen bei diesen Preisen und helfen da oder so. Ne? Ja. Oder noch besser wäre natürlich, woanders zu helfen, damit die erst gar nicht fliehen müssen und so weiter. Aber da machen sie ja nichts, gell? Gar nichts. Mhm. Und das finde ich super verlogen.
Mhm. Sie möchten,
deswegen habe ich das geschrieben.
Das finde ich eine super Idee. Ja. Ja, die fahre ich eigentlich sauer, dass sie mir nicht eingefallen ist. Gut, aber lassen Sie uns doch mal, weil Sie ja ein ehemaliger Finanzfachmann sind, Sie möchten gern Kapitalerträge besteuern. Hochfrequenzhandel möchten Sie verbieten, aber wenn soll er besteuert werden? Mhm. Konsum möchten Sie besteuern. Was möchten Sie denn entsteuern? Was soll denn weniger Steuern kosten? Wo soll die Steuer runter?
Ja, die Arbeit.
Die Arbeit.
Ich finde das, ja, das ist doch...
Also Lohnkosten.
Ja, das ganze System baut es darauf auf, dass die Arbeit besteuert wird. Mhm. Ne? Und das ist ja unser großes Dilemma. Ich meine, die Fleißigen werden ständig geschröpft. Das geht doch nicht. Ne? Und wir werden da immer knapp gehalten.
Mhm. Also die arbeiten, die müssen, und die eben nur Hochfrequenzhandel machen und eine Postkassenfirma haben, die zahlen gar nichts.
Ja, genau.
Die es hätten.
Die es hätten, ja. Das ist ja auch die Sache jetzt mit den ganzen kalifornischen Firmen und sonst was alles und dem Großhändler, der mit A anfängt und so weiter. Die haben ja alle dann irgendwo, aus Luxemburg kommt dann die Rechnung oder so, ne? Der Juncker hat das ja so organisiert und dann haben sie irgendwo in den Bahamas noch ein paar Briefkästen. Also die haben so viele Briefkästen, bis nichts
mehr zu versteuern ist. Genau, so viele und dann müssen sie noch Geld kriegen.
Und ich kann, ja, am Ende, ja, das ist ja so mit den Kumkum-Sachen da. Ne?
Ja,
also das ist so unglaublich. Und unser eins kann das logischerweise nicht machen. Ich möchte mir um den ganzen Dreck nicht kümmern. Also ich möchte gar nicht so viele Briefkästen. Ich bin froh, wenn in meinem nichts drin ist.
Ja, also ist auch nur Rechnung.
Ja,
okay, aber wenn ich mir das anschaue, dann sind Sie kein Freund des Kapitalismus oder der Steigerung des Neoliberalismus.
Nee, null. Also ich glaube...
Aber sind Sie jetzt ein Kommunist?
Nee, bin ich auch. Würde ich mir auch nicht bezeichnen.
Oder ein Sozialist?
Ich glaube, alle Ismen sind doof. Mhm. Ich glaube, die brauchen wir alle nicht.
Mhm. Das ist auch eine Ideologie wieder.
Ist auch wieder eine Ideologie. Auch wieder eine Ideologie. Ich glaube, die beste Zeit, die wir hatten, so rückblickend, war die Zeit der freien Reichsstädte. Ich komme ja aus Süddeutschland, wo viele davon hatten. Oder im Norden gibt es ja die Hansestädte und so. Da hat ja Deutschland auch eine Wahnsinnstradition. Mhm. Weil da war jetzt auch nicht, es war nie
alles stolz, was glänzt,
ja, ist schon klar. Aber es war doch eine kleinere, überschaubare Einheit, eben so eine Stadt. Die hat sich selber organisiert. Die Bürger hatten da ja enormen Reichtum. Das sieht man an diesen Patrizierhäusern und so. Es war aber jetzt auch nicht eine Prunke, es sieht man an dieser Architektur, an dieser Qualität sieht man sie auch noch. Mhm. Also ich meine, Sie können heute noch in Regensburg oder in Heidelberg oder so oder in Prag über die Brücken rübergehen, die über die Flüsse gehen, die stehen heute noch, ja. Mhm. Und heute brechen uns die Dinger an der Autobahn überall stetig so langsam fahren. Die Dinger sind ja erst 30 Jahre alt. Also sag mal, ja,
was ist das für ein Qualitätsmanagement bei euch da draußen?
Ja, also da sieht man doch schon, was Sache ist. Ja. Ja? Und die Dome und was da alles steht das ist ja mit einer unglaublichen Qualität gebaut worden. Man sieht, dass da ehrlicher gewirtschaftet wurde. Mhm. Und heute baue ich doch Häuser aus Silikon und Bauschaum. Also mehr ist ja nicht mehr dran.
Muss ja nur 30 Jahre alt
kaufen. Ja. Ja? Ja. Und ich glaube, dass wir dort in der Zeit, ich weiß schon, da gab es auch Hierarchien, aber es gab eben auch die Sache mit, das ist alles relativ, ne? Aber da gab es ja auch die Sache, Stadtluft macht frei. Also jemand vom Land, wenn er sich ein Jahr in der Stadt aufgehalten hat, war er frei. Und da konnte man sich auch noch ehrlicher hocharbeiten. Also früher war... da hat man den Zehnten abgegeben. Und wenn man heute, hat man irgendwo sowas gelesen, wissen wir selber, Höchststeuersatz schon, wie hoch der ist und so weiter. Und dann kommen ja die ganzen indirekten Steuern noch dazu. Und wenn man das alles aufaddiert...
Ja, die heißen dann, aber dann anders. Die heißen zum Beispiel GEZ-Gebühren.
Ja, genau. Service heißt es dann noch.
Oder so.
Also das ist ja unglaublich. Wenn man das alles zusammenrechnet, kommt man ja locker auf 70-80%. Also wir sind bald so weit, dass man... Früher hat man den Zehnten gezahlt. Und heute muss man froh sein, dass er mit der Zehnte gelassen wird. Mhm. So hat sich das doch schon umgedreht. Und wenn wir jetzt den durch Arbeit ehrlich erwirtschafteten Reichtum den Leuten lassen würden... dann hätten die ein super Leben. Ich würde auch sagen, unter 100.000 oder sowas müsst ihr gar keine Steuer bezahlen. Mhm. Lebt schön. Ja. Bringt das Geld wieder in den Umlauf.
Kümmert euch um eure Gesundheit. Ja, genau. Seid zufrieden. Schuftet euch auch nicht tot.
Ja, genau. Ja. Oder macht bedingungsloses Grundeinkommen. Wer drüber was verdienen will, ist sehr hoch angesetzt, kostet es erstmal gar keine Steuern. Und darüber kann man überlegen, weil wir haben ja irrwitziges Vermögen. Wir haben es über die Kirche schon gehabt, was gar keiner auf dem Schirm hat. Wir haben sie aber auch bei den Privatleuten. Ja. Diese Statistik, die ja letztes Jahr da irgendwo rauskam, dass 8 Leute so viel besitzen wie die andere Hälfte der Menschheit. Mhm. Das geht nicht.
Das geht schon.
Es ist sittenwidrig.
Ja, es ist sittenwidrig. Aber das ist jetzt, das finde ich so interessant. Ich meine, es gibt keinen kürzeren Kapitalismus, wie das 8 so viel haben wie 3,5. Wenn man das jetzt benennt, ist das eine verkürzte Kapitalismuskritik. Das zeigt es doch schon wieder.
Ja.
Ich frage mich aber eben nur, wer dieses Argument in den Raum trägt. Das sind ja oft Menschen, die gar nicht zu den Reichen gehören. Das ist das, was mich da an der Sache, was ich so lustig finde.
Das ist so ein
bisschen. Wenn es jetzt Superreiche wären, aber es sind irgendwelche Vasallen, die dann die Reichen verteidigen, wo ich sage, kannst du dir das leisten? Eigentlich nicht.
Das ist Brainwashed, das ist die Tellerwäscher-Legende. Die wirkt da immer noch. Die denken, ja, wenn ich jetzt brav bin und wenn ich da fleißig im Hamsterrad rede, dann kann ich ja auch. Die möchten sich die Chance, also denke ich jetzt, dass ich kann es mir nur so erklären, das ist ein irrationaler Zustand. Mhm. Weil es ist ja das System, was sie fertig macht. Aber
vielleicht ist es auch ein Stockholm-Syndrom.
Ja, also ich...
Die lieben ihre Peiniger.
Ja, ich weiß es nicht. Das kann auch sein. Bitte nichts Neues, weil das verunsichert mich. Da bleibt man doch lieber. Solange wir jetzt das wenigstens so haben, wie es ist. Ja, ich kann mir das nicht schlussendlich erklären. Mhm. Ja.
Herr Dr. Markus Strauß, ich bedanke mich ganz herzlich überhaupt, dass Sie so offen mit mir gesprochen haben hier in diesem großartigen Gebäude, was in einer Schnapsidee oder einer Wodka-Idee, muss man ja sagen, auf der Krim entstanden ist mit Erwin Thoma hier auf Stelzen.
Sehr schön
geworden. Abkurs. Schön, ne?
Ja,
super. Das erste Mal hier, ist doch, kann man machen.
Ja.
Ich möchte zum Schluss des Gesprächs auf etwas kommen, was ich nicht kannte, nämlich die essbaren Wildparks. Sie haben gerade einen aus der Taufe gehoben. Ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen eingeschneit, der steht im Bayreuther Raum, sage ich mal. Können Sie mal kurz beschreiben, weil es ist ein ziemlich großes Ding, dass es ein Prototyp ist, den man auch besuchen kann. Machen auch viele, Sie haben es richtig marketingmäßig mit zünftiger Besuch, Feuerwehr, alle waren da, Schulklassen. Ja. Aber Sie wünschen sich ja, jetzt kommt die verrückte Zahl, wir brauchen davon 4.000 Stück in Deutschland.
Mhm. Ja.
Was ist dieser EWIPA, dieser essbare Wildpark?
Ja, also essbarer Wildpflanzenpark und die Abkürzung ist dann EWILPA. Mhm. Und das ist eben eine moderne Allmende. Es gab ja im Mittelalter die Rechtsinstitution der Allmende, dass Leute eben, die jetzt einfach als Knechte irgendwo waren, auch eine eigene Hasen und Ziegen oder was durchfüttern konnten und irgendwo einen Obstbaum beernten durften und so weiter. Also Land, was der Gemeinde oder der Stadt gehört hat, was aber dann ärmeren Menschen zur Verfügung gestellt wurde, wo die ohne Geld zu zahlen ernten durften. Und das, denke ich, brauchen wir heute auch wieder, weil wir brauchen einfach eine Versorgungsinfrastruktur, so wie es jetzt die Discounter, da habe ich mich an denen orientiert, einfach mal gegoogelt, wie viele Filialen hat so ein Konzern. Und da sind es immer 4.000, 5.000 Filialen, da habe ich einfach mal die Zahl 4.000 rausgehauen. Wir brauchen 4.000 solche essbaren Wildpflanzenparks, weil man kann ja eben mit Bäumen, Sträuchern, Stauden und Kräutern habe ich alle Gestaltungselemente für einen Park. Das sieht aus wie ein Park, ja, also das schöne Baumgruppen, soll auch ästhetisch aussehen. Ja. So englischer Landschaftspark, ne? Ja. Also so wie in Potsdam, Babelsberg oder sowas, ja, ne? So ein schöner Park.
Oder der Friedrichshain.
Oder Friedrichshain und so. Diese Parks sind damals auch entstanden, um die Natur reinzuholen, als die Leute alle in die Stadt flüchten mussten und so. Aber so ein Der Park sieht ästhetisch aus, aber es ist jetzt eben da so, dass nichts Giftiges drinsteht und dass man das alles essen kann. Also die Bäume sind zum Beispiel Esskastanien, Lindenbäume, besagte Blätter, Blüten und so. Dann gibt es ganz tolle Wildobstbüsche wie die Felsenbirne oder die Kornelkirsche oder sowas. Herzstärkende Pflanzen wie der Weißdorn und so weiter.
Also und das alles in der unmittelbaren Nachbarschaft.
Und das müsste wirklich siedlungsnah sein, sodass die Wege kurz sind. Es bringt ja nichts, wenn ich erst wieder ins Auto muss und irgendwo hin, sondern das ist für die Naherholung gut, das ist für die Umweltbildung gut. Ich plädiere auch dafür, dass wir da so kleine Ökohäuser reinmachen, vielleicht sowas hier. Ja. Ne? Baumhäuser wäre noch toller. Müsste vielleicht so sein, dass eine Schulklasse insgesamt reinpasst, dass man dann das, was man draußen bestimmt und gesammelt hat, hier dann gleich zu Smoothie, Pesto, Salat, ja, Gemüse und so weiter. Und
voll Kontakt zur Natur bekommt, obwohl man noch in der Stadt ist.
Ja, ja, genau. Und dann kann man das da also spielerisch und begreifen, stecken die Hände ja drin, ne? Dass man das auch gleich verarbeitet. Und dann auch genießt, weil dann hat man wirklich nicht so ein Bulimie-Lernen, sondern dann geht es über die Sinne und dann bleibt es auch wirklich hängen. Außerdem hätten wir das Bienen- und das Insektenproblem gelöst. Wir hätten für die Gesundheitsvorsorge was gemacht. Die Parks bin ich sehr offen dafür, dass da auch Kulturevents drin stattfinden oder ein Beachvolleyballfeld oder eine Badestelle, also halt, was da von Natur aus halt auch geht, sodass auch andere Bevölkerungskreise, die Freilandschach spielen oder Beachvolleyball oder sonst was, oder für klassische Musik oder für ein Jazzkonzert.
Das ist einfach eine Selbstverständlichkeit.
Ja, dass man da hingeht und dann auch jemand, der wegen der Musik jetzt dann hingegangen ist, sieht, oh, da stehen so Tafeln und das kann ich essen, tatsächlich, probiere ich mal. Und mache ich mal so eine Führung mit. Ne? Ja. Und dann haben wir die Versorgung, weil nur so mit diesen, weil wir haben ja schon einen gut kaschierten Notstand sozusagen. Ne? Wir haben ja so eine Glitzerwelt aufgebaut mit diesen hohlen Nahrungsmitteln, die wir kaufen können. Wir haben eine ziemlich vergiftete Landschaft draußen, eine leergeräumte Landschaft.
Die Leute keine bedeckten Böden mehr, also den totalen Irrsinn.
Ja. Die Leute machen Sonntagsspaziergang, gehen durchs Grüne auf so einem geteerten Feldweg, zur linken Hybrid Mais, zur rechten Hybrid Raps. Die denken, sie seien im Grün gewesen. Es sind aber zwei Hybrid-Kunstpflanzen mit viel Gift drauf. Da kann man ja nichts mehr sammeln. Ne? Also es gibt ja weite Strecken, ist ja nicht überall so schön idyllisch wie hier in Goldeck. Es gibt viele Gegenden, wo man nicht mehr so gut sammeln kann. Und deswegen brauchen wir diese Parks. Und außerdem hätten wir das Bienensterben dann. Haken dran. Ja. Insektensterben, Haken dran. Die Singvögel können da, was wir nicht holen, fressen die Bären und so. Das wäre alles gut. Mäuschen unten drin, Blindschleichen, Rebhühner, alles da.
Dieser essbare Wildpflanzenpark, den es ja inzwischen gibt, können Sie mal beschreiben, der ist relativ groß und da hat, glaube ich, 5 Kilometer Weg, wo man durchlaufen kann. Ja. Wo ist das, wenn man sich das jetzt anschauen möchte?
Genau, also gibt es eine Homepage dazu. Das ist 30 Kilometer östlich von Bayreuth in der Stadt Chemnat im Ortsteil Waldeck. Kleiner Ortsteil und da sind es 13 Einzelflächen und die sind wie so eine Perlenkette mit einem 5 Kilometer langen Wanderweg verbunden. Und das sind so Themenstationen, gibt es zum Beispiel einen alten Friedhof, wo so eine schöne Buntsandsteinmauer drum geht. Da haben wir Wildrosen, weil da kann man die Hagebutten ernten, so viel Vitamin C drin. Dann haben wir einen Bracheacker, wo Wildgemüse wie der wilde Spinat und sowas einfach wachsen darf. Wir haben eine alte Obstbaumallee wieder aufgepflanzt. Wir haben Wildfruchthecken angelegt, Kräuterwiesen rückverwildern lassen, Streuobstwiesen angelegt. Wir haben eine Nussstation angelegt, also wo die ganzen natürlichen Nüsse, Haselnuss, Walnuss, Esskastanie, Buche, Eiche aufgepflanzt wurden. Und halt immer Tafeln dazu, wo das dann erklärt wird. So sind es Stationen. Eine wunderschöne Landschaft dort, die vielen gar nicht so bekannt ist, die Oberpfalz. Mhm. Und für mich war das eine geniale Gelegenheit, weil irgendwo, ich habe 2015 diese Stiftung gegründet, die immer noch Stammkapital einsammeln muss. Ja. Also man wird ja erst eine eigenständige Rechtsperson, wenn man so ungefähr 100 oder 150.000 Euro auf dem Konto hat. Es ist aber bei der GLS-Bank gemanagt, dieses Geld, und dort auch schon als gemeinnützig anerkannt. Also man kriegt auch eine Spendenquittung, wenn man da was einzahlt. Und meine große Vision ist eben, dass wir da ein Netzwerk aufbauen von 4000 solchen Parks, sodass wir das flächendeckend, gerne noch mehr, wenn wir die Schweiz, Österreich dazu nehmen, brauchen wir wahrscheinlich 5000 oder 6000, ja, dass die Bevölkerung insgesamt Zugang hat zu diesen archaischen, wertvollen, gesunden, schmackhaften Ressourcen.
Mhm. Vielen Dank fürs Kommen. Ich habe ja nicht so viel versprochen.
Das ist ein ich danke für die Einladung.
Was ich nochmal zum Buchtitel auch sagen, artgerecht, es geht darum, dass wir eben nicht gerecht sind. Mit uns selbst sind wir auch nicht gerecht. Ja. Also wir gehen mit uns ungerecht um und wir leben natürlich unter einem vollkommen perversen, vollkommen ungerechten Verteilerschlüssel, weil das Geldsystem ist natürlich hier ein ganz elementarer Punkt, aber eben nur einer von vielen, der das eben, der ein Spin-off natürlich mit allem hat, aber generell sind wir eben denaturiert und so ist unser ganzes System, unsere Exponentialgleichung ist alles volles Krebs.
Ja, ja, genau.
Und dass wir glauben, dass wir das durchhalten können. Und was ich auch nochmal an der Stelle sagen möchte, ist, es gibt in diesem Buch sehr viele Lösungsansätze, wo man sagen kann, hier kannst du mal drüber nachdenken, in diese Richtung kannst du gehen. Und dass wir wieder zurückfinden zur Natur, denn sie wollen nicht alles komplett umkrempeln, sie wollen nicht in die Steinzeit sagen, ja, wir sind übers Ziel hinausgeschossen. Wo hat das stattgefunden? Das ist ein Weg, aber es ist ein Erkenntnisprozess. Und wenn wir den jetzt richtig werten, sind wir einen Steinwurf vom Paradies entfernt. Mhm. Wir müssen es nur wollen. Ja. Denn wir müssen vor allem, und das ist, glaube ich, elementar, kommt im Buch auch raus, wir müssen diesen vollkommen kranken Verteilerschlüssel lösen, denn wir leben in einer vollkommen ungerechten Gesellschaft, wo 0,0001% so viel haben wie 99,999%. Ja. Und das kann ja nicht wahr sein und das geht nicht gut. Ich glaube, das kann man im Buch auch nachlesen. Wir sollten uns da vielleicht unseren natürlichen Sinne wieder ermächtigen, indem wir sagen, deswegen müssen wir uns auch wehren.
Ermächtigen, das genau ist das. Ja. Auf eine ganz friedliche Art und Weise. Also ich würde einfach jetzt ins Tun kommen. Und das fängt immer bei einem selbst an. Mhm. Ne? Und da einfach mal jetzt in diese nach jedem Kapitel sind ja Empfehlungen da, einfach mal in die Richtung gehen, mehr wilde Sachen ins Leben integrieren, weil die Sachen werden mir von der Natur geschenkt. Ich gebe keinen Euro aus und damit entziehe ich dem System ja auch schon Energie. Mhm. Und mir gebe ich mehr Energie.
Vielen Dank fürs Kommen. Das war ja auch ein Entgiftungsprozess, dieses Buch von Dr. Markus Strauss, artgerecht 13 Thesen zur Zukunft des Homo Sapiens. Da sind sehr viele persönliche Bitterstoffe eingearbeitet. Ich finde das total süß, dass die da jetzt drin sind. Ich kann das Buch nur empfehlen. Auf die Homepage gehen, die wir einblenden, den Park besuchen. Und wenn der Park schneefrei ist, das wird ja nächstes Jahr sein, dann möchte ich an dieser Stelle mal sagen, dann kommen wir mal vorbei.
Ja, super.
Gucken wir uns das an.
Ja. Ja.
Vielen Dank und jetzt nur noch rausgucken.
Genau, jetzt können wir relaxen.
Ja.
Wunderschön.
Wirklich sehr schön. Falls ihr euch gefragt habt, was sind das für Geräusche im Hintergrund, plötzlich wurde es so laut, das war Erwin Thoma, der hat im Hintergrund tatsächlich gefegt. Es ist der totale Wahnsinn. Wir sehen uns.